Sebastian, weißt du, was vor 494 Tagen war?
Vor 494 Tagen, ein anderes Jahr auf jeden Fall.
Genau, Jahr 2019.
Ich würde jetzt fast vermuten, wenn du mich so fragst, es ist die letzte Folge Star Trek Discovery gelaufen der zweiten Staffel. Aber es ist nur so eine Vermutung.
Nein, das war mein Geburtstag. Vor 494 Tagen war mein Geburtstag im Jahr 2019. Aber vor 546 Tagen ist die letzte Folge Star Trek Discovery gelaufen. Such Sweet Sorrow Part 2. Also, und jetzt hören wir uns doch mal an, was seitdem passiert ist, indem wir jetzt besprechen That Hope Is You Part 1.
Alles Gute zum Geburtstag, Andi, 2019.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, ich möchte Sie recht herzlich und höchst offiziell begrüßen zum ersten Podcast passend zur neuen Staffel von Star Trek Discovery. Es ist die dritte Staffel und ihr seid live mit dabei. Ist das aufregend oder was? Ich dachte, ich mach's mal so ein bisschen offiziell am Anfang, ne? Also das ist ja jetzt schon irgendwie so ein Ding, ne? Es ist ein offizieller, es ist ein feierlicher Anlass, finde ich, ne? Es hat schon ein bisschen
was. Deinen Signature-Satz hast du geopfert dafür?
Vielleicht kommt er ja noch. Ich könnte ihn ja noch einbringen, wenn wir dann so richtig loslegen. Ich dachte, wir gehen jetzt mal so erstmal auf die emotionale Ebene und sprechen so ein bisschen über das Gefühl in uns, was uns jetzt hier gerade begleitet und bewegt.
Nein, ich will nicht über irgendwelche Gefühle sprechen, ich will über die Folge sprechen.
Was ist denn mit dir los?
Komm.
Was ist denn mit dir los? Hast du einiges vor oder was? Was passiert?
Ich habe einiges vor. Einiges vor. 4405.
Das sind die Worte.
Ich habe einiges vor. Ja, genau. Mir fehlen die Worte nicht.
Die geübten Hörerinnen und Hörer wissen tatsächlich, was das bedeutet. Mhm.
Sebastian, wer bist du eigentlich und wer bin ich eigentlich? Was ist denn das für ein Anfang hier?
Ich
komme überhaupt nicht klar.
Das ist eine nahezu philosophische Frage, die du jetzt hier am Anfang raushaust, oder?
Ja, ich weiß, was ist mit dir los? Was ist denn das für ein Anfang? Wir haben doch jetzt die ganzen neuen Hörer, die hier Star Trek Discovery, die jetzt endlich wieder einschalten. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben euch lang nicht mehr gesehen.
Warum ach, weißt du,
da echt die ganze Zeit dabei, deutsche Songtexte zu zitieren. Was ist da denn jetzt eigentlich?
Ach Mann, ich dachte, wir machen jetzt hier mal so ein bisschen was anderes, so ein bisschen was mit feierlich und wir stoßen quasi virtuell an, aber dann lassen wir den ganzen Kram halt. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel höchst offiziell zur ersten Folge der dritten Staffel Star Trek Discovery. Sie hört auf den Namen That Hope Is You auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. Ja, komm, dann los. Wir haben ja keine Zeit zu verlieren.
Stoßen wir einmal an, ja.
Ja.
Ich habe mir extra zur Feier des Tages einen sehr schönen Gin gemacht.
Oh.
Ein Malfi.
Gib dein Leben einen Gin, wo wir gerade bei Songtexten waren, ne?
Ja, genau. Ein Malfi mit Pink Grapefruit.
Ich habe mir zur Feier des Tages einfach mal.
Sehr lecker übrigens.
Ein bisschen Wasser aufgesprudelt aus der Leitung.
Das ist doch toll.
Das ist auch toll, oder?
Das ist sehr bitter, dieser Pink Grapefruit, aber das ist gar nicht so schlecht. Gefällt mir gut. Schmeckt mir ganz gut.
Sollten wir uns in irgendeinem anderen Leben nochmal begegnen, wäre ich interessiert zu probieren.
Sehr, sehr gern. Ich habe mittlerweile eine sehr, sehr große Gin-Auswahl, was man halt so macht in der Quarantäne. Und so.
Saufen.
That Hope Is You, Part One.
Ja, das können wir noch hinzufügen. Du hast völlig recht. Ist vielleicht auch nicht vollständig unwichtig, dieses Part One.
Nee, es ist ein spannendes Part One, denn tatsächlich heißt die Folge nächste Woche nicht That Hope Is You Part Two. deswegen sind wir mal gespannt, wann es That Hope Is You Part Two denn gibt, vielleicht im Staffelfinale. Wir werden es sehen. Aber es ist natürlich ein Satz gesprochen von Adil Husseins Charakter zu Michael. Ne?
That Hope das heißt, Is You. Ja, ist auch ein komischer Satz
wir
eigentlich.
Wir wissen schon, wer You ist, tatsächlich.
Ja, das wissen wir, genau.
Hätten wir aber auch ahnen können in dieser Serie.
Irgendwie schon. Also spätestens auch nach dieser ersten Folge, weil das bestätigt sich ja dann doch wieder alles, was man hätte ahnen können, auch ohne diesen Satz gehört zu haben. Aber naja, gut, dazu später mehr.
Wie viel Bock hattest du vor dieser Folge, muss ich dich jetzt mal fragen?
Oh, sehr viel. Sehr viel. Also das ist so ein bisschen der Unterschied zu Lower Decks. Ne? Also ich habe da tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele von euch Lower Decks mittlerweile haben sehen können, und ich hoffe sehr, dass ihr bald alle Lower Decks sehen könnt, die es noch nicht gesehen haben, und dann auch alle unsere Folgen anhört, weil die sind mindestens genauso schön. Also diese Serie hat mich wirklich überrascht, und die hat mich durchaus auch irgendwie bewegt, und ich fand's toll, Teil davon gewesen sein zu können.
Warst du nicht.
Was? Natürlich.
Wollte ich dir nur mal sagen.
Willst du mir jetzt...
Welche Rolle hast du denn gespielt?
Ja, ich war vielleicht sogar in der wichtigsten Rolle. Ich war in der Rolle der Zuschauer. The Audience. Also willst du mir bitte sagen, dass die Zuschauer nicht dazugehören? Das ist so ein bisschen wie wenn du mir sagen würdest, dass zur Kommunikation nicht der Empfänger gehört.
Nee, damit hast du auf jeden Fall mehr von der Handlung mitbekommen als Samantha Rutherford. So viel kann ich schon mal an dieser Stelle sagen. Aber guckt euch doch demnächst mal Lower Decks an.
Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich war irgendwie schon neugierig gespannt auf das, was bei Star Trek Lower Decks so passiert, aber das ist nicht damit zu vergleichen mit dem Gefühl, was ich jetzt hatte vor der dritten Staffel Star Trek Discovery, weil es irgendwie so, es ist ein großer, durchmischter Klumpen von verschiedenen Gefühlen, weil auf der einen Seite haben wir ja mehr als genug herausgearbeitet, was Star Trek Discovery in den ersten zwei Staffeln wirklich gut gemacht hat. Wir haben auch mehr als genug herausgearbeitet, was so semi-gut gelaufen ist. Aber ich habe mich darauf gefreut, auf die Sachen, die gut gelaufen sind. Nämlich was gut gelaufen ist, dass sie eine hervorragende Crew zusammengebaut haben, dass sie uns diese Crew wirklich sehr nahe gebracht haben, dass wir zusammengewachsen sind mit diesen Menschen in den letzten zwei Staffeln, dass ich total Bock hatte, mit denen weiterzureisen. Also ich habe mich auf ein Wiedersehen quasi gefreut. Das war also auf der einen Seite eine große Wiedersehensfreude, mit diesem Team wieder unterwegs sein zu können. Auf der anderen Seite steckt da natürlich auch so ein Stück weit wieder mal die Hoffnung drin, dass wir jetzt, wo wir ein ganz neues Setting haben, vielleicht auch nicht nur brillante Einzelfolgen sehen, sondern auch einen großen Plot, der am Ende funktioniert und uns mitnimmt und es ja, diesmal richtig gut wird. Also, ne, ich meine, es war ja nicht total schlecht, das, ne, aber es hatte so ein paar Krankheiten, und ja, diese Mischung aus, ja, jetzt können sie es schaffen, weil sie sind jetzt nicht mehr in diesem ganzen Problembereich, wo sie vorher drin waren. Jetzt können sie es schaffen. Sie haben ja eigentlich das Potenzial. Sie hatten das Potenzial schon die ganze Zeit, und sie haben uns gezeigt, was sie können. Sie müssen es nur noch schaffen, das wirklich richtig und ordentlich auf die Bahn zu bringen. Plus endlich sind wir wieder alle zusammen unterwegs. Das beschreibt, glaube ich, ganz gut meine Vorfreude, und sie war groß.
Ja, und ich möchte zu den positiven Sachen, auf die ich mich jetzt gefreut habe, noch hinzufügen, neben Storytelling und Story, die ja eben relativ durchwachsen waren, sagen wir mal, durchwachsen. Es gab durchaus gute Einzelfolgen, aber eben der große Rahmen, den haben sie in beiden Staffeln so einigermaßen verbaselt. Worauf ich mich total gefreut habe, ist das Gefühl, was Discovery so aufruft, und diese Welt und diese Optik, die sie aufrufen, weil das ist was sehr, sehr Originelles, was bis jetzt keine Star Trek-Serie hatte. Man mag irgendwie einen Vergleich finden in irgendwelchen anderen Welten, keine Ahnung, bei Mass Effect oder was auch immer, aber für mich ist das ein Gefühl. In dem Moment, wo ich eine Folge Discovery gucke, und es ist völlig egal welche, weiß ich nach 5 Minuten, dass ich gerade eine Folge Discovery gucke.
Und lustigerweise, und wo du das etwas, jetzt...
was ich wirklich vermisst habe, ja.
Wo du das jetzt so beschreibst, das ist tatsächlich ein Gefühl gewesen, was ich so nach den ersten paar Augenblicken hatte, als ich wieder Augenblicke, nach den ersten paar Augenblicken, klingt komisch, ihr wisst, was ich meine, hatte, als ich die erste Folge eingeschaltet habe. Das war so ein Homecoming auch wirklich. Es war so, ich war halt wieder da, also, oder Discovery war wieder da, und man hat es auch gefühlt, auch wenn es ja alles ganz anders ist, und gerade am Anfang, ja gut, ich meine, wir haben den Rückblick, aber am Anfang die Folge ja doch erstmal gar nicht so fürchterlich viel mit dem zu tun hat, was wir in den letzten zwei Staffeln gesehen haben, es ist trotzdem das Gefühl, was da ist, ne, und dieses Gefühl von Discovery, und ich habe mich auch echt in den ersten Momenten dann, als die Folge richtig losging, wahnsinnig darüber gefreut, Burnham wiederzusehen. Es war schön. So, es war
und das
schön.
Kann natürlich auch mit dem Score von Jeff Russo zu tun haben. Aber wir können ja am Ende auch mal drüber sprechen, was denn eigentlich dafür gesorgt hat, dass wir uns so zu Hause gefühlt haben und ob die Elemente, die wir dann gesehen haben, wieder gut funktioniert haben oder eben auch nicht. Ich habe auch mal auf Instagram so ein bisschen rumgefragt, wie denn die, ja, wie die Erwartung unserer HörerInnen so ist.
Ja.
Ob sie Bock haben auf die Staffel. Und dann kam so ein bisschen was zurück von Dom Parthuk, kam erstaunlicherweise ja. Von 3 of 12, ja, voll. Von Tramspotters, ja, ich freue mich schon sehr. Von The Real Kaiben kam, natürlich freue ich mich auf eure Folgen, hoffentlich mit vielen Gästen und GästInnen. Ich muss hier an der Stelle sagen, wahrscheinlich Gäste und GästInnen bei Episodenbesprechungen hat man bis jetzt noch nie.
Ja.
Die Leute lassen sich nicht darauf ein, dass wir sagen, okay, wir haben hier 3,5 Stunden für eine 50-minütige Folge vor uns. Habt ihr Lust? Aber vielleicht in einer Nachbesprechung.
Hast du diese kleine Geschichte auf Twitter mitbekommen? Da hat er irgendwer, ich weiß gar nicht genau mehr wer, ich hatte es mir angeguckt, gefragt, so irgendwie, wer zum Geier hört eigentlich, oder mir kann keiner erzählen, dass jemand Podcasts hört, die länger sind, also ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, 90 Minuten oder eine?
Nee, 30 Minuten.
30 Minuten, genau.
30 Minuten. Danach wäre alles nur Hintergrundrauschen. Maria Lorenz hat das ja geteilt mit dem Wort süß.
Ja, und das beschreibt eigentlich auch alles. Und da haben ja auch irgendwie ein paar von euch drunter geschrieben, so, ja, Leute, wenn Discovery Panel nach 30 Minuten Schluss machen würde, dann hätten wir nicht mehr die Begrüßung quasi hinter uns gebracht. Und nochmal kurz erklärt, dass man Podcasts ja auch abschnittsweise hören kann. Also man muss so einen Podcast nicht am Stück, also man ist nicht gezwungen, diesen Podcast an einem Stück zu hören. Also auch wenn ihr jetzt das Gefühl habt, jetzt kommen ja nochmal 2,5 Stunden, obwohl die ja schon seit 10 Minuten reden. Ihr könnt jederzeit Pause machen und jederzeit wieder weitermachen. Das ist total toll an diesem Podcast. Toll.
Aber es kommen schon immer wieder irgendwelche Marketingleute, die sagen, dass Podcast snackable Content sein muss. Ne? Das passiert immer wieder. Also jedes halbe Jahr kommt da irgendwer.
Ich habe ja auch überhaupt gar nichts dagegen, wenn Podcast snackable Content sein können oder sind, ja, also wenn, ne, ich höre auch gerne mal irgendwie Deutschlandfunk der Tag zum Beispiel, das sind so 20 Minuten in der Regel oder vielleicht mal ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Finde ich super, kann ich irgendwie auf einer Fahrradfahrt einmal durch Köln hören, meistens dann von Anfang bis zum Ende und ist ganz praktisch und ist okay, aber das heißt ja nicht, dass andere Formate nicht auch existieren können. So, und ich, also wenn ich zum Beispiel einen Storytelling-Podcast höre, der eine Geschichte erzählt über, weiß ich nicht, 10 Folgen oder so, dann höre ich ja im Prinzip auch, sagen wir mal, die Folge dauert 30, 45 Minuten, dann höre ich ja 10 mal 30, 45 Minuten oder sowas, dann sage ich ja auch nicht, ich höre da jetzt auf zu hören, weil das sind ja insgesamt was, 1000, wie viel auch immer Minuten, das ist mir zu viel. Das ist ja so, wie wenn du eine Serie anfängst zu gucken und sagst, oh, die hat 10 Folgen, das ist mir zu viel, das schaffe ich nicht.
Außerdem muss man ja sagen, ich glaube, seit die Podcasts so boomen, und das kann man ja mittlerweile schon sagen, auch wenn es vielleicht immer noch ein Randphänomen ist, was den Medienkonsum angeht, aber seit die Podcasts so boomen, sind die Wohnungen der Menschen sehr, sehr viel sauberer geworden. Ne? Hausarbeit macht plötzlich viel, viel mehr Spaß, weil man im Hintergrund tolle Stimmen hat, die einen dabei begleiten. Ich war noch gerade dabei, so ein bisschen was von Instagram zu erzählen.
Und die Menschen sind fitter geworden, wollte ich noch sagen, ne? Weil die machen ja jetzt alle Sport, während wir irgendwas über Instagram erzählen. Aber erzähl doch mal was über Instagram.
Hab gestern den Rewatch beendet, sagt Dorf Space.
Ah, das ist auch ein guter Plan, das heißt, auf jeden Fall. Ja.
Genau, auch gut vorbereitet. Mhm. Cinecast schreibt, ja, Klärchen. Johannes sagt, aber hallo, bin sowas von bockig. Dirk schreibt, na klar, bin schon gespannt. Und hier haben wir die erste so halbkritische Stimme von Max Snyder, der sagt, ja, gucken wir mal. Ne? Mhm. Aber dann kommt auch schon wieder ein Sunseeker, der sagt, und wie mit einem Herzchen-Smiley. Arno Gasser sagt, 50 Minuten Discovery, 3 Stunden Discovery Panel, was will man mehr?
Ja, Grüße.
Schon in die Zukunft geschaut.
Ja.
19x87 sagt, verstehe die Frage nicht. Also offensichtlich ist auch hier eine große Zustimmung zur Serie. Hier sagt Schmidhof Runner, sagt High Slash. Was bedeutet das? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ben sagt, aber hallo, haben wir das, also ich zumindest, denn beim Rewatch gefiel mir die Serie deutlich besser. Das ist mir übrigens auch passiert, wirklich, ja. Dass gerade die erste Staffel gewinnt beim Rewatch sehr.
Voll. Ich habe gerade auch die erste Staffel gerewatcht und ich fand es auch echt, also wenn man die so mehr oder weniger ein bisschen am Stück guckt und nicht jede Folge Stückchen für Stückchen auseinander nimmt, die gewinnt. Also das Ende ist immer noch so ein bisschen, aber so Folgen mittendrin, finde ich, also selbst der Ausflug nach Pavo, den fand ich jetzt okay, so. Also er ging schneller vorbei, als ich dachte.
So die ersten beiden Folgen im Mirror Universe, also Despite Yourself und The Wolf Inside, die waren richtig, richtig stark.
Ja.
Die haben auch damals stark bewertet, das weiß ich noch. Aber die sind bei Rewatch, kommen die auch nochmal richtig gut rüber.
Auf jeden Fall, ja.
Die letzten beiden Nachrichten, die wir noch auf Instagram bekommen haben, sind klar, ihr. Wir haben es eben ja schon erläutert, wie sehr wir Bock hatten. Und der Alex Pscherer schreibt, Lower Decks ist die neue Serie, in der sich alle anderen messen lassen müssen. Puh. Das ist spannend.
Das ist spannend, ja. Ich meine, die haben ja auch vieles richtig gemacht für dieses Format. Es ist die Frage, wie vergleichbar diese beiden Formate am Ende sind. Ne? Auch was Storytelling angeht, weil wir da ja eigentlich eher Einzelfolgen hatten, so die meiste Zeit am Ende hat es ja so ein bisschen geändert. Und weil es natürlich auch eine Serie ist, die ganz anders mit dem Star Trek-Erbe umgehen kann und umgegangen ist, als das Discovery kann und will, so, ne, also ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man das miteinander vergleichen kann. Was man natürlich vergleichen kann, ist vielleicht das Outcome, also die Professionalität der Arbeit der Menschen, und wir können sagen, dass bei Lower Decks eigentlich unterm Strich handwerklich wenig schiefgelaufen ist, würde ich sagen.
Ja, genau, das würde ich auch sagen. Hm. Und da können wir wirklich wenig kritisieren. Ich finde trotzdem, dass eben der Vergleich eher zu einer anderen Serie gehen sollte, die einerseits Live-Action ist, das heißt wirklich auch mit Schauspielern und so weiter, und andererseits auch horizontal erzählt. Und da bietet sich der Vergleich zu Picard eher an. Und Picard hatte ja auch ähnliche Schwächen, muss ich sagen, wie die ersten beiden Staffeln Discovery.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die Stärken ähnlich waren. Die Stärken waren teilweise ein bisschen andere.
Ich würde auch sagen, ja.
Ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber ich finde trotzdem, das sind so die Serien, die sich eher vergleichen lassen als jetzt irgendwie Lower Decks mit Discovery.
Ja, bin ich bei dir.
Aber ich habe auf jeden Fall Lust, jetzt voll in diese Folge reinzusteigen. Und ich weiß nicht, ob du schon bereit dazu bist. Dann würde ich nämlich einfach loslegen.
Ich glaube tatsächlich, ja, weil es werden sich auf dem Weg, glaube ich, noch die ein oder andere, wird sich noch die ein oder andere Diskussion entspannen. Wir werden noch hier und da, glaube ich, Abzweigungen nehmen müssen. Also insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir einigermaßen straight, wenn man das nach fast 20 Minuten so nennen möchte, in die Folge hineingehen. Und ich habe vor allen Dingen auch Bock. Also lass loslegen, lass reingehen. Lass uns mit dieser ersten Folge der dritten Staffel beginnen. Yay!
Okay, kurz noch eine Vorbemerkung. Wir haben die Folgen ja von CBS zur Verfügung gestellt bekommen, die ersten vier Folgen. Wir haben tatsächlich aber beide erst die erste gesehen. Wenn wir wollten uns eben im ungetrübten Auge auf jeden Fall die erste angucken, um nicht irgendwie in Spoilergefahr zu geraten oder sowas. Und ich habe schon sehr, sehr viel Lust, die zweite jetzt direkt nach unserer Besprechung zu schauen. Aber wir werden auf jeden Fall unsere Besprechung immer so halten, dass wir nicht weiter gucken.
Ja, Folge für Folge quasi. So wie ihr.
Ein Problem ist bei diesen Screenern, dass keine Untertitel dabei waren.
Ja.
Das heißt, ich hatte durchaus ein paar Probleme, das zu verstehen, was da gesagt worden ist, gerade weil der Charakter Cleveland Booker sehr, sehr nuschelt. Und deswegen hatte ich so ein paar Probleme, ihn zu verstehen. Ich hoffe, dass du das gleich füllen kannst. Aber wenn wir irgendwas falsch verstanden haben, dann seid uns nicht böse, denn wir hatten einfach keine Untertitel und natürlich auch erst recht keine Synchronspur.
Ich hatte jetzt das Gefühl, dass ich irgendwie alles so einigermaßen gut verstanden habe. Aber es kann natürlich auch sein, dass mir Details dann jetzt durchgegangen sind. Aber gucken wir mal, vielleicht kann ich ja an der einen oder anderen Stelle helfen, wenn es noch in meinem Kopf ist und nicht schon weggespült wurde.
Perfekt. Was noch nicht unverständlich war, ist das Team hinter dieser Folge. Mhm. Und die kamen uns alle bekannt vor, denn das ist exakt dasselbe, was schon Such Sweet Sorrow 1 und 2 zu verantworten hatte. Mhm. Nur teilweise haben sich die Rollen geändert. Also, AutorInnen waren Michelle Paradise, Jenny Lemay und Alex Kurtzman. Das waren genau dieselben wie bei Such Sweet Sorrow. Mhm. Wir haben Jenny Lemay damals immer noch zugeschrieben, dass sie vielleicht nur die Rolle der Mihane Ikahali Kapo da reingeschrieben hat. Ne?
Ja, ich mag es,
wenn du die auch in dieser Folge wieder eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt gemerkt hast, aber die spielt so eine Hintergrundrolle.
Echt? Nee, das habe ich nicht gemerkt.
Aber auf jeden Fall ist sie jetzt hier auch Co-Produzentin und dementsprechend hat sie einfach mitgeschrieben. Punkt. So. Ja, Kurtzman ist jetzt nicht mehr Showrunner. Der war ja noch bei Such Sweet Sorrow, war ja noch im zweiten Teil der Discovery Season 2, war er Showrunner. Mhm. Der ist jetzt nur noch Gesamtproduzent, also nur noch.
Ja. Ja.
Es ist das berühmt-berüchtigte Kurtzman-Track, was so, von so vielen gehasst wird. Und er hat jetzt ein Interview gegeben, hat offensichtlich einen Plan mit Paramount CBS bis 2027.
Krass.
Heftig, ne?
Ja, da haben wir noch einiges vor uns.
Es sind natürlich auch noch zwei Live-Action-Serien, die kommen werden, ne, mit Strange New Worlds und Section 31.
Wahnsinn.
Sind mal gespannt, wann das denn produziert werden wird.
Außerdem kann vor allen Dingen.
Lower Decks Staffel 2, Prodigy Staffel 1, Picard Staffel 2, Disco Staffel 4, alles schon bestellt. Das heißt, da wird uns noch einiges erwarten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden nicht mehr viel Zeit für Lieblingsfolgen haben.
Nee, aber wirklich nicht. Alter Schwede.
Michelle Paradise hat den Showrunner-Posten jetzt endgültig übernommen, nachdem sie im letzten Jahr eben schon im ProduzentInnenstab war. Über die hatten wir im letzten Jahr einiges erzählt. Also sie kommt aus der LGBTQ-Plus-Bewegung, ist bekannt geworden durch so einen Kurzfilm über eine Gruppe lesbischer Frauen in L.A. Mhm. Der hat einige Preise gewonnen und hat dann später aus dieser Serie einen Kurzfilm entwickelt, nämlich X's and O's. Nee, Moment. Sie hat nicht aus dieser Serie einen Kurzfilm entwickelt, sondern sie hat aus diesem Kurzfilm eine Serie entwickelt. So rum ist es. So rum macht's.
Habe ich auch so verstanden, aber gut.
Gut, okay.
Ja, ja, aber du hast es andersrum gesagt. Ja,
die hat selber Bühnenerfahrung, ist im Rahmen von Impro-Comedy unterwegs und hat auch schon öfter fürs Fernsehen gearbeitet. Also hat als Produzentin in dem Bereich Vampire Diaries gearbeitet für Spin-Off, The Originals.
Okay. Genau. Mhm.
Jenny Lumet, noch mal zur Erinnerung, ist Tochter von Sidney Lumet, der diese großartigen Gerichtsfilme früher gemacht hat, ne, die 12 Geschworenen mit Henry Fonda zum Beispiel, meine Lieblingsfilme. Und sie selber ist bekannt geworden durch das Drehbuch für den Film Rachel Getting Married mit Anne Hathaway.
Sagt mir nichts. Ja.
Regisseur, ebenfalls derselbe wie bei Such Sweet Sorrow 1 und 2, der Regiechef von Discovery, Olatunde Ozunsanmi. Sehr, sehr bekannter Typ für uns mittlerweile, weil er wirklich für Discovery schon sehr, sehr viel gemacht hat.
Ja.
Hat angefangen in der ersten Staffel mit The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry. Mhm. Und dann What's Past is Prologue. Dann hat er den wunderbaren Short-Track Calypso gemacht.
Mhm.
Und in der zweiten Staffel die Klingonenfolge Point of Light und eben die beiden Finalfolgen.
Ja.
Gut. Oh, Sebastian, wir gehen in die Folge rein, glaube ich.
Ich denke auch, naja, ich nicht so ganz. Es kommt ja erstmal noch, ich hab irgendwie das Gefühl, wir müssen uns jetzt noch durchschlagen durch diesen Rückblick, damit es endlich losgeht.
Ich habe es mal ganz, ganz schnell zusammengefasst, dieses, was bisher geschah. Ne? Das sind ja alles Bilder aus der zweiten Staffel.
Ja.
Wir steigen ein mit Gabrielle Burnhams Vision einer Zukunft, in der Control die Sphärendaten der Discovery bekommt. Wir sehen da so explodierende Planeten, verbrennende Atmosphäre und so weiter. Gehen dann über in den Plan der Crew, gesprochen von Saru und Burnham. Die Discovery wird komplett aus der Zeit genommen, inklusive der Sphärendaten. So. Burnham verabschiedet sich von der Crew und die Crew bekennt, dass sie mit will. Und dann gibt es die Verabschiedung von Spock. Ne? Burnham und Spock verabschieden sich.
Ja.
Das Zeitwurmloch wird geöffnet und der Flug von Burnham und der Discovery durch dieses wird dann gezeigt. Ziel ist, und das wird uns hier nochmal gesagt, und das ist ja auch wichtig für das, was wir in der dritten Staffel jetzt schon gesehen haben, der Ankerpunkt auf Terra Lysium, also den Planeten, den wir in der Episode New Eden gesehen haben, mit der Kirche damals.
Mit der Kirche und so weiter, genau. Ja.
Ja. Ja. Gut. Und dann steigen wir tatsächlich ins Jahr 3188. Viele hatten vermutet, das ist Jahr 3187, weil das genau diese 930 Jahre wären, aber es ist 3188.
Mhm.
Und da steigen wir ein mit dem tollsten Wecker der Welt.
Ah, sehr großartig.
Also es gibt ja schon viele Wecker, die mit Naturlauten wecken. Ne? Das soll ja irgendwie auch psychologisch ganz, ganz okay sein. Aber wie cool ist denn bitte dieser lebensechte Vogel?
Mit einer Uhrzeit quasi innen drin brennend. Großartig.
Ja.
Ja.
Genau. Digitalanzeigen gibt es auch noch. Ist das nicht toll?
Toll. Und dann auch in verschiedenen Farbgebungen. Mega.
Ja. An verschiedenen Tagen verschiedene Farben. Auch das ist wunderbar. Ich hätte schon mal gerne diesen Vogel als Merchandise für die dritte Staffel. Ich weiß nicht, ob es das gibt schon im offiziellen Star Trek Shop.
Bestimmt. Also wenn nicht, dann wird er bestimmt bald kommen.
Ja, und wir sehen allgemein ziemlich viel Zukunftstechnologie da. Ne?
Voll. Also
offensichtlich haben wir es mit sehr viel Replikatorentechnologie oder so. Wie kann man das denn nennen? Materie,
Shiftern oder sowas? Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist ja also auf jeden Fall nichts uns Bekanntes, was irgendwie, weiß nicht, mit Beamen vergleichbar wäre. Oder ich meine, im Holodeck, da gibt es ja auch immer noch so einen Effekt, wenn irgendwas verschwindet oder sowas. Aber der sieht auch anders aus. Ne? Also es ist wirklich irgendwie Neuland. Und es baut sich immer so auf und wieder auseinander. Und da habe ich mir dann schon kurz gefragt, also es sieht halt geil aus, aber ich glaube, es sieht halt auch einfach nur geil aus. So, ne? Also wenn wir eigentlich beamen könnten oder wenn wir so replizieren könnten, dann hat es ja früher weniger Effekt gebraucht. So. Dann macht es pfupp und dann ist es da. Aber gut. Vielleicht ist es auch was anderes. Vielleicht ist es ja auch wirklich Materie.
Ich glaube, es ist Materie. Und wir haben ja wirklich, das Bett wird jeden Tag neu repliziert. Die Zähne werden mit dieser Replikator-Technologie irgendwie geputzt. Ich habe es mal irgendwie mit Replikatoren verglichen, weil ich finde, das sieht so ein bisschen so aus, wie als Burnham ihre neue Uniform bekommt in der ersten Staffel.
Stimmt, ja. Wo wir ja quasi in der Uniform drin waren. Und da haben wir das in so vergrößert auch so ähnlich gesehen. Stimmt, ja.
Genau. Auch dieser Arbeitsschreibtisch von dem Charakter, ne, den ich beschreibe gleich mal, wie sein Tag aussieht, repliziert sich immer neu. Und ich finde, das hat, um da schon mal irgendwie in Medias Res zu gehen, das hat neben dieser Zukunftstechnologie auch noch einen anderen Zweck. Ich finde, uns wird der Arbeitstag dieses Charakters gezeigt, ne? Ja. Sale, wie wir nachher erfahren, gespielt von Adil Hussein, zudem später mehr. Uns wird hier gezeigt, dass dieser Charakter absolut nichts besitzt.
Ja.
Und ich finde, das hat auch noch einen inhaltlichen Grund. Nicht nur, dass man uns hier einfach Zukunftstechnologie gezeigt worden ist. Hm. Ich finde, das ist so eine Art, ich habe es mal genannt, postreligiöser Bettelmönch. Also seine gesamte Existenz ist nur dem Glauben an die Föderation verschrieben. Ist natürlich ein postreligiöser, ein säkularer Glaube.
Ja.
Aber es ist eben doch schon ein Glaube, dem er sich hundertprozentig verschrieben hat.
Hm? Ist ganz spannend, aber die Frage, die sich da mir dann aufdrängt, ist, muss man überhaupt noch was besitzen in dieser Zeit, wenn man einfach alles irgendwie, wie auch immer das jetzt funktioniert, herstellen kann, weißt du? Also ist Besitz überhaupt noch irgendwie von Relevanz? Genauso, ne? Also du musst ja offensichtlich auch keine Möbel besitzen, weil du kannst ja alles replizieren, du brauchst keine große Wohnung, weil du brauchst ja keinen Platz, du kannst an dem gleichen Ort, wo dein Bett gerade stand, deinen Schreibtisch aufbauen oder das Sofa oder den Tisch, an dem du frühstückst oder die Küche, also ist ja völlig egal, du brauchst ja eigentlich nur noch irgendwie einen 15 Quadratmeter oder 10 Quadratmeter Raum und kannst dann da dein Leben quasi vollständig drin fristen. So, das ist halt die Frage, wie sinnvoll da überhaupt Besitz ist.
Ja, jein. Also aus funktionalen Gründen brauchst du sicherlich keinen Besitz mehr. Aber ich will jetzt auch noch nicht, also es wird noch schon viel passieren hier in dieser Staffel.
Ja.
Ich will jetzt nicht die großen philosophischen Theorien schon aufmachen. Aber, Hans Joas hat mal gesagt, dass Gegenstände sowas wie eine Selbsttranszendenz besitzen können. Also dass du einfach eine Bedeutung in Gegenstände legst, die nicht gegenstandsimmanent sind. Ne? Keine Ahnung, du hast... Denk du einfach mal, als junger Vater jetzt, ne? Du denk mal irgendwie 20 Jahre nach vorne, deine Kinder ziehen aus und du hast noch deren alte Schnuffeldecke aus den ersten 2 Jahren. So, ne? Im Endeffekt geht es da nicht um Funktion, da geht es nicht um den Gegenstand an sich, sondern da geht es um eine Bedeutung, die du mit dem Gegenstand verbindest, ne? Also so eine Selbsttranszendenz. Und das geht natürlich, wenn du sagst, ja, die brauchen im Prinzip kein Eigentum mehr, dann ginge das komplett verloren. Ne? Dann ginge komplett diese Bedeutung, die man in Gegenstände legt, ginge komplett verloren.
Ist die Frage, ob die wichtig ist. Ne? Also das ist ja einfach nur so eine Emotionalität,
Psychologisch kann die wichtig sein, für dich.
Ja, genau, aber ist so die Frage, ob man das nicht sublimieren kann mit irgendwas anderem. Also ob es nicht auch irgendwie reicht, wenn ich Fotos oder Videos von der Decke habe oder wenn ich sie wieder replizieren kann, wenn ich sie mir nochmal angucken möchte. Vielleicht auch in dem Status, in dem ich sie verlassen habe. Also wenn, weiß ich nicht, die Kinder sie intensiv genutzt haben, 2 Jahre lang und dann kann ich sie vielleicht in diesem Status nochmal abrufen und sie riecht dann auch wieder so, wie sie vorher gerochen hat oder sieht wieder so abgenutzt aus, wie sie. Also ist so die Frage, ob ich dann wirklich eine Kiste brauche, wo ich sie reinlege.
Weißt du, ist das nicht dasselbe? Also wenn...
Ist das nicht eine Verklärung?
Wenn du ein Stofftier hast aus deiner... Ja, natürlich ist das eine Verklärung, aber das ist ja eine Verklärung, die psychologisch für dich total wichtig ist. Wenn du irgendwie ein Stofftier hast, dann hat das ja auch eine psychologische Wirkung auf dich. Also keine Ahnung, ein Stofftier aus deiner Jugend oder sowas. Ne? Dass dir vielleicht ein Gefühl von Geborgenheit gibt, weil du es einfach mit einem geborgenen Gefühl von deiner Jugend irgendwie verbindest oder sowas. Und dann, wenn dir das abhanden kommt, dann bringt es ja nichts, wenn dir jemand das einfach nochmal schenkt, so, dass du das exakt dasselbe bekommst. Du wirst das ja nicht mehr mit diesem nachgebauten Gegenstand verbinden. Das heißt, hier würde ich sagen, diese Replikation hat nicht dieselbe Funktion an der Stelle.
Wobei das auch Denken ist aus dem 21. Jahrhundert. Ne? Vielleicht sind wir da halt dann auch irgendwann mal weiter und brauchen das. Also es ist genauso, wie wir jetzt vielleicht nicht mehr das verstaubte Fotoalbum aus dem Schrank holen, wo die vergilbten Fotos drin sind und zwar immer schon die gleichen seit den letzten 20 Jahren, die dann irgendwann meine Eltern mal eingeklebt haben, von mir als Baby oder was auch immer. Sondern jetzt halt alles digital ist. Da kannst du natürlich auch sagen, das ist ja nicht mehr das eine Foto, sondern, keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich es aufmache, wird es ja neu aufgebaut. So, das ist ja nicht immer das gleiche Foto. Und trotzdem kann es in mir ja eine Emotionalität erwecken.
Ja, möglich. Also möglich, dass wir da dann im 32. Jahrhundert sind wir ja jetzt,
ja.
Hier in Discovery, dass wir das dann überwunden haben. Ne?
Könnte sein, aber, weiß ich nicht. Also das wäre so meine Theorie.
Ich bin mir da nicht so sicher, weil tatsächlich, es gibt ja doch dann einen Gegenstand,
ja, das
den
stimmt.
Der dann doch eben aufbewahrt und auch das Halten von Haustieren, was es auch immer damit auf sich hat, würde jetzt für mich ein bisschen dagegen sprechen.
Wobei dieser Gegenstand, das habe ich natürlich nicht, der holt ihn aus der Schublade, oder? Diese Kiste holt er aus der Schublade.
Nee, aus so einer Box.
Aber wird die nicht
Box nimmt auch immerhin dahin mit.
Die wird nicht repliziert.
Nee, die wird als einziges nicht repliziert. Die nimmt er mal mit. Die trägt er.
Das heißt, die steht dann irgendwo neben seinem Bett oder was, wenn er schlafen geht?
Genau, die steht da irgendwo. Ja.
Okay. Habe ich nicht so drauf geachtet. Aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir das blind.
Also wir sehen diesen Arbeitstag und dieser Arbeitstag scheint schlicht aus Warten auf Kontaktscans zu bestehen. Ne? Hat mich ein bisschen an diese erste Szene aus dem Remake von Battlestar Galactica erinnert. Ne?
Oh, stimmt, ja.
Diesen Typen, der immer wieder zur Waffenstillstandsstation mit den Zylonen fährt, bis nach 40 Jahren plötzlich die Six reinkommt.
Dann. Ja. Oh, das war ein spannender Moment.
Ja, man kann schon mal sagen, für den ist es nicht so gut ausgegangen.
Nein, es war halt anders, sagen wir mal. Also anders. Ja. Also ich glaube, für ihn ist es schon auch irgendwie ganz gut ausgegangen. Also, ja.
Ganz kurz.
Whatever.
Ja, und dann gehen wir auch schon in die erste Action-Sequenz der Staffel. Ne?
Die er sich irgendwie auch angedeutet hat. Ne? Also ich habe mir schon gedacht, dass wir da jetzt auch anschließen werden.
Ja. Wir befinden uns in einem Trümmerfeld. Mutmaßlich altes Föderationszeug, weil wir so eine, zumindest könnte man es deuten, als Untertassensektion sehen, wo NCC draufsteht. Mhm. Das heißt tendenziell wirklich Föderation. Und da wird ein trapezförmiges Schiff von einem anderen Schiff verfolgt, welches sich drehen kann und Dauerfeuer macht.
Wow, sieht das nice aus. Das will ich übrigens noch ein paar Mal sagen in dieser Folge.
Und sehr unbekannt, ne? Mhm. Ja. Im trapezförmigen Schiff befindet sich Book, Cleveland Booker, der das Schiff offensichtlich mit derselben Replikationstechnologie steuert, die wir auch schon in der vorherigen Szene gesehen haben.
Wie auch immer, er legt irgendwie die Hände darüber und die Dinger gehen irgendwie rauf und runter, diese kleinen Würfelchen. Ja, versteht man nicht so ganz, ne?
Sieht ein bisschen aus wie bei diesen Nagelbrettern, die man früher hatte,
wo man seine Hand drauflegen konnte. In den 90ern. Ja, es ist so ein 90er-Ding, genau.
Warum stand das eigentlich bei jedem?
Ich habe keine Ahnung.
Hat jeder seine Hand drauf und dann hat es ins Regal gelegt.
Es hat sowas mit Festhalten von Momenten und Vergänglichkeit zu tun, oder? Da wären wir wieder.
Ich glaube, ich hatte auch mal so ein Ding, aber ich glaube, ich habe es irgendwann weggeschmissen oder ist bei irgendeinem Umzug stehen geblieben irgendwo.
Ja, es gab so eine Bürostandardausstattung, hatte ich auch so das Gefühl. Also es hatten ja auch viele Leute irgendwie, glaube ich, in den Jugendzimmern stehen, aber es gab auch so eine Bürostandardausstattung, wo dieses Ding irgendwo im Regal stand und dieses Teil mit den Kugeln auf dem Schreibtisch. Weißt du, diese Kugeln, die an so Seilen hängen und dann konntest du an einer Seite die Kugel
aber
an.
Das war auch eher ein Manager-Ding, oder?
Ja, war das
ein
Manager-Ding?
Ja. Ich würde sagen, zu Jugendzimmern passt eher noch die Lavalampe.
Ja, oh ja, auf jeden Fall, die hatte ich auch.
Das ist auch so ein bisschen, ne? Vergänglichkeit, das, manche Sachen zu viel rein.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht sind wir hier auch so ein bisschen auf einem seltsamen Pfad unterwegs. Ja.
Verfolgt wird Cleveland Booker offensichtlich von einem Ork aus Herr der Ringe.
True Story.
zumindest sah es kurzzeitig so aus. Der heißt, wie wir später erfahren, Cosmo Trade und wird von David Benjamin Tomlinson gespielt, der auch Linus, den Saurianer, gespielt hat.
Ach, guck mal,
wahrscheinlich noch spielt, der müsste ja auch dabei sein.
Noch. Ja.
Wenn man sich so im Kanon umguckt, könnte Cosmo ein Iridianer sein. Den gab es in TNG und DS9. Die sehen so ein bisschen ähnlich aus.
Mhm.
Ja. Und da waren das auch so verschlagene Typen. Die waren vor allen Dingen so Informationshändler. Also das ist bei TNG so dargestellt worden. Ja. Book sieht das ein bisschen anders mit der geklauten Fracht. Er meint nämlich, dass die Fracht niemandem gehört. Und plötzlich öffnet sich dann ein Wurmloch vor Book und etwas trifft ihn, nämlich Michael in ihrem Red Angel Suit.
Ups.
Der Bordcomputer von Book teilt ihm dann noch mit, dass eine Raumzeitanomalie erkannt wurde. Und wir wissen natürlich, diese Anomalie ist das von Burnham geschaffene Wurmloch mit dem Zeitkristall aus dem Discovery Season 2 Finale. Genau.
Da können wir schon mal festhalten, dass wir vielleicht gleich nochmal darüber reden, warum Book so lange braucht, bis er checkt, dass Burnham eine Zeitreisende ist oder ob er gar nicht so lange braucht und es vielleicht früher schon weiß, aber es nicht thematisiert.
Ja, ich würde Letzteres sagen, wir können da gleich nochmal drüber reden.
Ja. Genau.
Beide stürzen auf einen Planeten und im Red Angel Suit funktionieren wenigstens die Hitzeschilde, sonst wäre diese Staffel auch schon zu Ende gewesen.
Ja.
Aber der Rest der Steuerung muss neu gestartet werden, damit der Absturz gemildert werden kann.
Und das klappt natürlich ungünstig.
Im letzten Moment.
Ja.
Ja. Und auf dem Planeten, wo sie da abstürzen, sehen wir im Prinzip nur Steinwüsten, aber immerhin gibt es Leben. Das wissen wir schon, Burnham weiß das noch nicht. Aber wir sehen als allererstes auf diesem Planeten so eine Art Krebs, die eine Art Libelle fängt.
Ja. Also,
ja.
Da wollten die CGI-Leute mal zeigen, dass sie auch irgendwas animieren können.
Hast du mal den diesen wunderbaren Elvis-Film Crime is King gesehen?
Nee.
Also er ist nicht mit Elvis, aber über Elvis.
Ich glaube nicht.
Kurt Russell und Kevin Costner.
Nee, glaube ich
nicht. Die beiden spielen Elvis-Darsteller, die rund um Las Vegas rauben und sich gegenseitig bekämpfen.
Okay. Klingt ganz interessant.
Sehr trashiger Film, aber dieser Film fängt vor allen Dingen mit einer völlig dekontextualisierten Szene an, wo sich zwei Skorpione bekämpfen auf einer Straße. Mit wunderbarstem Anfang der 2000er CGI. Und da wollten die, glaube ich, auch einfach nur zeigen, das ist irgendwie, der Film ist auch von jemandem gemacht, der bis dahin nur Musikvideos gemacht hat, und das sieht man auch. Da wollten sie einfach nur zeigen, dass CGI das alles schon kann, dass die zwei Skorpione zeigen können, die sich gegenseitig töten. Und wirklich, das ist die absolute Anfangsszene. Und die endet damit, dass Kevin Costner mit dem Auto über eine Skorpione fährt.
So. Coole Idee.
Und danach hat das keine Bewandtnis mehr.
Es ist ein Sinnbild. Ja. Das ist ein Sinnbild für das, was im Film passiert. Das ist eine Metapher.
Bestimmt. Bestimmt.
Aber genauso war es doch.
Wenn wir den Film auseinandernehmen würden, würden wir genau das erkennen.
Bestimmt. Aber genauso war das doch auch mit diesem Glibberwesen, was wir in der allerersten Folge Star Trek Discovery gesehen haben, wo Burnham und
Georgiou,
dankeschön, rumlaufen. Und bevor wir die sehen, nee, nicht bevor, sondern als sie an diesen Brunnen, kurz bevor die zu diesem Brunnen kommen, da sehen wir dann auch diese Glibberwesen, die überhaupt gar keine Bedeutung haben.
Ja, so Insektoide oder sowas sind das, ne?
Genau.
Ja. Ja, genau. Also manchmal wollen sie auch einfach nur zeigen, dass sie uns außerirdische Wesen zeigen können.
Toll.
Ja. Aber es hat schon auch was. Es zeigt uns so ein bisschen die Atmosphäre natürlich, ne?
Ja, und klar, es gibt den Hinweis darauf, dass es hier sich um einen bewohnbaren Planeten, also einen Planeten, wo es Leben gibt, handelt und vielleicht sogar kohlenstoffbasiertes Leben, weil das irgendwie ähnlich ist dem von uns, was auch ganz gut ist, weil Burnham ja gleich gar keine Zeit hat zu überlegen, ob sie diese Maske jetzt von ihrem Gesicht reißt, sondern es einfach tut. Aber dazu kommen wir jetzt.
Genau, es ist nämlich ein Spoiler darauf, was Burnham jetzt gleich rausfinden wird. Wir sehen auf jeden Fall, Burnham hat überlebt, aber der Red Angel Suit ist schwer beschädigt. Die Flügel sind so heiß geworden, dass sie beim Einsturz Feuer gefangen haben, offensichtlich, denn es steigen dicke Rauchschwaden in den Himmel auf. Der Anzug deaktiviert sich, löst sich also von Burnham und die will natürlich sofort die Discovery rufen, schnappt sich also ihren Kommunikator, aber keine Antwort. Und das Gefühl, das hier in uns aufkommen soll, ist, vielleicht sind doch alle tot.
Hm? Ja, vielleicht. Ja, meinst du, das soll aufkommen? Also, ja. Es ist ein bisschen blöd. vielleicht sagen wir an der Stelle auch nichts weiter. Es mag ja Leute geben, die ja. Punkt.
Genau. Also schmeißt Burnham den Computer im Red Angel Suit an. Erste Info, ja, es ist das Jahr 3188. Das ist schon mal gut. Mhm. Das hat schon mal funktioniert.
Richtig.
Zweite Information, multiple Lebenszeichen. So, und Burnham bricht in Jubelarien aus.
Ja.
Der Plan hat funktioniert. Das ist eine Szene, die wir im Trailer schon gesehen haben.
Da müssten wir da an der Stelle nochmal kurz einhaken und über den Plan sprechen. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal tun wollen oder jetzt tun sollten. So. Aber ich habe dann tatsächlich, nachdem ich dann auch die Zusammenfassung nochmal gesehen habe von den Ereignissen aus der letzten Staffel und vor allen Dingen aus dem Staffelfinale, mich dann nochmal gefragt, was war der Plan jetzt eigentlich? So, weil... Ne, also
der Plan war, die Discovery mit den Sphärendaten der Zeit zu entziehen.
Aber Control war ja schon zerstört, ne?
Genau, das ist so ein bisschen der Haken. Also Control war ganz kurz, bevor sie in das Wurmloch geflogen sind, von Georgiou zerstört worden. Aber man könnte natürlich sagen, okay, vielleicht entzieht man trotzdem die Sphärendaten dieser Zeit, weil offensichtlich kann diese Zeit mit den Sphärendaten nicht umgehen.
So. Könnte natürlich sein, dass dann einfach 1000 Jahre später alle sterben.
Möglich. Das müssen wir in dieser Staffel sehen,
ja.
Was sie jetzt mit den Sphärendaten machen.
Weil ein Exemplar gibt es ja noch, oder? Also ein Exemplar wurde gedownloadet in den Anzug und ein Exemplar ist ja auf der Discovery, weil man konnte es nicht löschen. Oder sehe ich das falsch?
Genau. Genau. Obwohl, doch, man konnte kopieren und dann...
Konnte man verschieben? Zerstören. Oder war das... Weiß nicht.
Weiß ich auch nicht mehr.
Verdammt.
Mal gucken, ob sie uns das noch sagen. Ansonsten sagt ihr uns das in den Kommentaren auch sicherlich, ob irgendwo noch diese Sphärendaten jetzt existieren. Weil das ist tatsächlich, auch in dieser Zeit wäre es ja ein Problem.
Ja.
Das Wurmloch schließt sich, sehen wir,
ja.
Und sagt der Anzug auch. Aber Burnham wollte ja noch ihr Signal für die Vergangenheit setzen. Also stellst du den Red Angel Suit jetzt auf Selbstzerstörung und lässt ihn das Signal setzen, welches dann in der Vergangenheit von Spock auf der Brücke der Enterprise gesehen werden sollte.
Geht der Red Angel Suit dabei drauf? Ja, weil
ja,
er ist
jetzt im Selbstzerstörung gestellt. Ja.
Das heißt, die Sphärendaten, die in dem Ding drin sind, die sind jetzt auch damit weg.
Müsste.
Ja.
Und damit ist ja quasi der Plan vollendet.
Mhm.
Also der Plan, den Burnham jetzt erstmal hatte. Das heißt, sie hat die Vergangenheit gerettet und sie hat die Gegenwart quasi damit ermöglicht.
Ja.
Und wir sehen das auch, dass dieser Plan vollendet wird, denn Burnham bricht dann zusammen. So habe ich es zumindest interpretiert. Also sie trauert um das, was sie zurücklassen musste und muss sich dann sogar daran erinnern, wer sie ist und was sie noch bleibt. Also die Notfallration der Sternflotte, ein Phaser, ein Kommunikator und das Delta.
Ja. Ja, ich glaube, sie ist natürlich auch irgendwie jetzt hart traumatisiert und natürlich, also es wird nicht mehr so richtig thematisiert, aber sie hat ja auch einen ganz schönen Sturz hinter sich, ne? Und so am Anfang hatte ich schon das Gefühl, dass sie auch irgendwie verletzt ist, so, ne? Das ist dann danach irgendwie nicht mehr so groß Thema. Aber ich glaube, sie rafft sich jetzt wieder auf, so, ne? Also das ist so, ne? Das Loch, in das man fällt, wenn man die lange Hausarbeit abgegeben hat und, sich jetzt dann nochmal irgendwie dazu motivieren muss, dann die mündliche Prüfung in 2 Wochen noch zu machen. Tolles Bild.
Ist ein total tolles Bild. Deswegen, ich wollte dich auch noch fragen, wie hast du das interpretiert? Weil ich habe da einen Interpretationsansatz natürlich, aber wie hast du es interpretiert? Dieses, warum musste sie sich hier überreden, aufzustehen und loszugehen? Und dabei immer wieder ihren Namen und ihren Rang sagen.
Vielleicht auch, um sich zu vergewissern, dass die Zeit noch die ist, in der sie sich bewegen glaubt, also nochmal zu sagen, okay, ich bin hier, ich bin der und der und ich habe das und das getan und das ist meine Identität und die ist noch da und ich kann mich daran erinnern und das ist meine Mission und meine Mission ist es, jetzt auch vielleicht hier nicht aufzugeben, sondern mein Schiff wiederzufinden oder sowas. Also das waren jetzt 2 Sachen eigentlich in einem, aber so irgendwie in die Richtung vielleicht. Was hast du gedacht?
Ich weiß nicht, ich werde es noch ein paar Mal sagen in dieser Folge. Vielleicht bin ich noch ein bisschen zu viel in der Philosophie von Picard gefangen. Aber
ja.
Könnte es nicht auch sein, dass uns klar gemacht werden sollte, dass Burnham nun in so einem tief existenzialistischen Gefühl ist? Also nach dem Motto, was hat denn für sie noch eine Bedeutung, wenn die Discovery sich nicht mehr meldet? So. Sie ist jetzt in einer Zeit, die nicht ihre ist. Sie hat alles zurückgelassen, was ihr etwas bedeutete. Und ihre Existenz ist ja, Camus würde sagen, ihre Existenz ist sinnlos. Also sie hat ja keinen Sinn mehr. Warum sollte sie doch überhaupt existieren?
Und warum sagst du, glaubst du, dann sagt sie sich das quasi, um sich daran zu erinnern, wer sie mal war, unter das sie mal eine Bedeutung hatte? Oder wozu dieses gebetsmühlenartige Wiederholen ihres Namens und ihres Rangs?
Naja, um mal den Kontext in die gesamte Folge zu werfen, weil sie ein True Believer ist. Weil die Föderation das ist, was ihr Bedeutung geben kann. Und sie ist nicht einfach Michael Burnham, sondern sie ist Michael Burnham,
Commander, USS Discovery. Ja, und so weiter und so fort, ja. Ja, da könnte was dran sein. Und das ist ja dann quasi auch der erste Schritt, um das zu tun, was sie dann im Anschluss tut. Nachdem sie die Discovery nicht erreicht hat, ist ja quasi dann der Plan, der daraus erwächst, ist, das, was mich definiert, ist Starfleet. Gehe ich jetzt irgendwie, oder Föderation, also suche ich jetzt die nächsten Spuren der Föderation. So, ne?
Ja, genau. Können wir den Gedanken vielleicht mal im Hinterkopf haben? Also ich habe das Gefühl, dass uns die Macher sowas hier suggerieren möchten. So. Nach diesen handgestoppten 10 Minuten gehen wir auf jeden Fall ins Intro.
Schön gesagt.
Was hat sich verändert?
Ich wusste ja, dass du es mir im Detail erklären kannst, aber es sind halt einige neue Elemente schon dabei, die ich zum Teil nicht so richtig deuten konnte. Also auch so irgendwie robotisch aussehende Dinge und Muster. Aber es sind auch so ein paar alte Sachen mit dabei, ne? Also die Blumen aus der ersten Staffel sind nach wie vor dabei, so, ich gedacht habe, so eigentlich ist das ja schon vorbei, so, ne? Aber du hast es doch bestimmt auseinandergenommen. Was sind die neuen Elemente denn alle im Detail? Oder wie hast du denn auch diese Ornamente da interpretiert?
Also erstmal die alten Sachen, die wir sehen, sind so Bilder der Discovery, da hast du recht, ne? Wir sehen auch so einen Phaser, der sich aber jetzt in eine Zukunftswaffe verwandelt. Also den haben wir
ab Staffel 2 gesehen, oder?
Weiß ich nicht, ob sogar schon am Anfang an. Ich meine sogar von Anfang an,
ja, dass kann er sich sein.
Da in eine TOS-Waffe zusammensetzt. Mhm. Den Vulcan Salute, den haben wir in beiden Staffeln gesehen, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Und den Captain's Chair haben wir auf jeden Fall auch in Staffel 2 gesehen,
ja,
der sich da zusammensetzt. Wir sehen jetzt ein Gesicht, wir hatten auch zumindest in Staffel 2 auch ein Gesicht gesehen. Das war aber meiner Meinung nach damals eher ein männliches Gesicht. Und jetzt ist es schon ziemlich deutlich das Gesicht von Michael.
Ja.
Also Burnham.
Würde ich auch sagen, ja.
Dann diesen Roboter, den du angesprochen hast. Mhm. Der sieht meiner Meinung nach so ein bisschen aus wie der Reparaturroboter aus Such Sweet Sorrow. Also das ist das, was wir im Short Track Ephraim und Dot gesehen haben. Ne? Da ist es der Dot.
Mhm.
Dieser, wie kann man den am besten vergleichen? Mit hier bei Wall-E die Eva.
Ja.
Oder Eve?
Eva. Eva.
Eva.
Oder? Eva, genau. Eva, ja. Sagt er doch immer, oder?
Genau, ja. Ich meine schon.
Hm.
Die sieht so ein bisschen ähnlich aus, ne? Sieht wie diese Reparaturroboter.
Stimmt.
Dann sehen wir sowas wie ein Messer. Das sah von unten noch aus wie ein Kommunikator und ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht sogar Books Schiff ist.
Mhm. Ach so, ja.
Bei Books Schiff bin ich mir allgemein nicht so sicher. Also ich habe schon irgendwo in einer Review gelesen, und das fand ich eigentlich einen schönen Gedanken, dass das so ein Schiff ist, was, wie nennt man das denn? Es gibt doch von irgendwelchen Nussbäumen so herunterfallende Dinger, die sich dann so drehen. Ahorn?
Ich glaube, Ahorn, das sind diese kleinen Hubschrauber-Schräuberchen, ja, genau, ja.
Genau. Und da habe ich eine Review gelesen, dass Books Schiff dem nachgebildet sein könnte. Und das finde ich natürlich einen sehr, sehr schönen Gedanken, dass wir hier quasi fortgeführte Bionik haben. Ne? Also irgendwelche Ideen aus der Natur in Technologie übersetzt. Und das würde natürlich auch zu Book passen, wie wir ihn nachher kennenlernen.
Ja.
So, ne? Müssen wir ein bisschen darauf achten, ob das vielleicht wirklich der Fall sein kann. Und was wir am Ende sehen, ist das neue Badge. Das kennen wir auch schon aus den Trailern. Mhm. Das Delta ist jetzt in einem Kreis und unterbrochen.
Ja.
Und unten ist quasi noch so eine Kante drin. Also vielleicht hat das auch irgendwas zu bedeuten. Und oben links an diesem Delta sind die Rangabzeichen zu sehen.
Mhm.
Also 4 Punkte, die teilweise vielleicht ausgefüllt sind, teilweise nicht.
Ja.
Würde ich mir zumindest schätzen, dass das die Rangabzeichen sind. Dann.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Ansonsten von der Musik her hat sich nichts geändert, vom gesamten Stil her auch nicht. Und ich mag ihn weiterhin, diesen Vorspann.
Ja, ich habe ihn sehr gerne geschaut. Endlich war er wieder da. Ja.
Ich muss aber sagen, beim Vorspann kommt bei mir nicht dasselbe Gefühl auf, und das habe ich jetzt nochmal gemerkt, wie wenn ich den DS9-Vorspann sehe.
Das musst du ein bisschen erklären. Also weil es mehr mit deiner Vergangenheit zu tun hat, weil es deswegen emotionaler ist, DS9? Oder?
Es ist auf jeden Fall emotionaler, ich weiß nicht genau warum. Hm. Aber wenn ich das höre und dabei diesen Flug durch den Weltraum sehe und dann kommt plötzlich DS9 ins Blickfeld, dann kriege ich immer eine Gänsehaut. Und die Gänsehaut bleibt hier so ein bisschen aus, auch wenn ich das Intro von Discovery sehr gerne gucke.
Ja, ich hatte schon Gänsehaut beim Intro von Discovery, und ich kann ja schon nachvollziehen mit dem DS9-Intro, also ich gucke das auch sehr gerne, wenn ich es dann sehe. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, wenn du es jetzt mal runternimmst von dem Emotionssockel, auf das wir es wahrscheinlich beide stellen, ist es schon einer der langweiligeren Vorspänne. Also ich mag die Musik auch echt gerne so, aber es ist auch sehr langsam geschnitten. Es ist alles sehr behäbig, und sie haben es ja versucht, dann ab Staffel 4, glaube ich, ne, so ein bisschen aufzupimpen mit so ein bisschen mehr Effekten in der Musik. Und da ist ja dann auch ein bisschen mehr los im Vorspann, auch mit der Defiant und so. Aber eigentlich so ganz
episch.
Ja, aber so ganz rational betrachtet ist im Discovery-Vorspann schon ein bisschen mehr los.
Rational. Gar nichts rational.
Ja, ich wusste, dass ich dir damit nicht kommen kann.
Gut. Nach dem Intro gehen wir an die Bucht, an der offenbar das Trapezschiff von Book abgestürzt ist. Mhm. Da starten wir so über dem Wasser, auch ein sehr, sehr schöner Effekt. Allgemein finde ich, dass Olatunde und Sonsanmi wirklich sehr, sehr ausnutzt, dass sie hier aufwendige, kostspielige Außendrehs in Island machen durften.
Boah, ist das schön da. Alter Schwede.
Knaller, ne?
Ja.
Knaller.
Und das sind doch echt wahnsinnig schöne Bilder. Ja, das wolltest du sagen.
Ja, genau. Ja. Genau. Ja, es ist wirklich toll. Also ich meine, das sind natürlich auch Möglichkeiten, die alten Track-Serien alle nicht hatten. Ne? Ja. Das muss man auch sich vor Augen führen. Aber wie damit umgegangen wird, dass diese Track-Serie diese Möglichkeiten hat, das ist schon großartig.
Voll. Also allein, was man jetzt in den ersten 10 Minuten schon an Bildern, ne, egal ob es jetzt die Weltraumbilder gewesen sind oder dann halt auch die Bilder von Burnhams Landung oder jetzt auch hier so diese Überflüge, es sieht wahnsinnig gut aus.
Ich habe ein bisschen Fernweh bekommen nach Island tatsächlich.
Warst du mal da? Achso.
Nee. Hm. War ich nicht. Ich spiele zurzeit sehr, sehr gerne GeoGuessr. Kennst du das?
Nee.
Das ist so ein Spiel, was auf Google Maps aufbaut. Mhm. Das Spiel ist im Prinzip, du wirst irgendwo rausgeschmissen und musst dann herausfinden, wo du bist. So. Mhm. Entweder unter einer vorgegebenen Zeit, in der du dich da auf dieser Karte bewegen kannst, oder auch in der vorgegebenen Zeit, ohne dich zu bewegen, oder halt auch frei. Und es gibt dann auch noch so Unterspiele, wie zum Beispiel Country, nee, oder Landstreak, weiß ich nicht genau. Mhm. Auf jeden Fall, wo du einfach nur die Länder erkennen musst, aber es gibt tatsächlich auch die Spiele, wo du Punkte bekommst, je näher du an dem Punkt wirklich bist, an dem du rausgelassen worden bist. Und wenn man das Spiel spielt, dann bekommt man einen sehr, sehr schönen, ja, also die Toleranz steigt, weil irgendwie man das Gefühl bekommt, andere Länder, die auch total exotisch sein können, sind dann trotzdem irgendwie sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir hier so machen. Weil da stehen auch halt Leute irgendwie am Rand, und wenn das Google-Auto vorbeikommt, dann gucken sie halt doof, so wie wir das halt auch machen.
Ja, die erstaunliche Erkenntnis, irgendwie sind die Menschen dann am Ende doch alle irgendwie doch recht ähnlich.
Ja, genau. Ja, und das triggert auch mein Fernweh, genau wie diese Bilder von Island hier. Ja.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also es ist ja wirklich eine atemberaubende Landschaft.
Irgendwann ist die Pandemie auch wieder vorbei, und dann geht es vielleicht nach Island mal.
Wer weiß. Du bist der Optimist von uns beiden. Immer schon gewesen. Ja.
Was bleibt denn sonst?
Ach, du hast recht.
Ja, Burnham kommt gerade in dieser Bucht an. Da verschwindet das Schiff plötzlich, und Burnham wird von hinten angegriffen. Sie kann sich wehren und beteuert ihre Friedfertigkeit, aber Book, der sie angegriffen hat, glaubt ihr nicht und versucht, sie weiter zu überwältigen. Oh Wunder, sie hat ihn ja auch zum Absturz gebracht, würde ich sagen.
Klar, auf der anderen Seite müssen wir vielleicht auch bei der Gelegenheit nochmal erklären, warum er so wahnsinnig feindselig ist. Also die Welt hat da sicherlich viel mit zu tun, in der wir uns bewegen, weil wir stellen ja gleich fest, es ist keine einfache und friedfertige Welt. Auf der anderen Seite wird uns Buck ja dann später auch als ein ganz jemand anders quasi gezeigt. Und ich finde, erstmal prügeln und dann fragen, irgendwie eine schwierige Taktik, die dann irgendwie zu dem restlichen Buck gar nicht so richtig passen möchte. Aber sonst hätten wir wahrscheinlich auch den Break, das ist wahrscheinlich ein dramaturgisches Mittel, damit wir den Break von eher so ne, diesen Huh-Effekt auch am Ende haben, was seinen Charakter angeht. Ne?
Ach, weiß ich nicht. Also die erste Verbindung zu ihr ist, dass er sie zum Absturz gebracht hat. Und das war's. So, also
ja, und sie leben in der
aus dem Nichts gekommen und hat sie zum Absturz gebracht. Genau, und es ist eine feindliche Welt.
Ja, also ja, du hast schon recht. Vielleicht ist es auch gerechtfertigt. Damit nicht mit Respekt, wie heißt das, mit Vorsicht ranzugehen oder sowas in der Richtung, ja.
Meine Frage ist eher, Burnham will ihm ja die ganze Zeit ihren Namen sagen, aber ja, den will er nicht hören. Wie hast du das denn interpretiert?
Da kommen wir jetzt schon zu der Frage, weiß er denn jetzt, dass sie eine Zeitreisende ist oder nicht? Weil wenn er seinem Computer zugehört hat, wüsste er es ja. Und das, dann wüsste er aber eigentlich auch, dass sie ihm gar nicht so feindselig ist, sondern dass es wahrscheinlich, oder keine Ahnung, er wüsste zumindest, dass es ein Unfall gewesen ist, vermutlich, der da passiert ist oder wie auch immer. Ja, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber egal, wenn er es wissen würde, dass sie eine Zeitreisende ist, dann würde das vielleicht seine Abwehrhaltung erklären, weil er keinen Bock hat, da irgendwo reingezogen zu werden und weil es ja auch schwierig ist, mit Informationen über die Vergangenheit umzugehen oder die Zukunft oder wo auch immer sie dann herkommen mag. Ne? Aber also so könnte man es erklären. Man könnte es natürlich auch einfach erklären mit, ich will mich aus allem raushalten und je weniger ich über dich weiß, desto besser ist es, egal wer du bist und ob du jetzt aus einer Zeit kommst, einer anderen Zeit kommst oder nicht. So, ich habe keinen Bock, dich kennenzulernen, hau ab.
Oder dieses, ich bin jemanden, der Menschen sehr, sehr gut Vertrauen schenken kann und der vertrauensselig ist, aber ich möchte mich selber davor schützen, weil ich weiß, dass es in dieser Welt nicht gut ist, Menschen Vertrauen zu schenken und deswegen möchte ich gar nicht erst deinen Namen hören, damit ich überhaupt keine persönliche Verbindung zu dir aufbaue und am besten gehe ich schnell weg. So.
Das ist auf jeden Fall auch eine ganz interessante Erklärung, weil ich schon auch irgendwie das Gefühl hatte, dass er nicht vollständig uninteressiert ist an ihr, also auch nicht vollständig uninteressiert ist, ihr zu helfen eigentlich, aber dass möglicherweise auch der Kampf gegen sie ein Kampf gegen ihn war, so dieses, ich will dich auf jeden Fall auf Abstand halten, weil ich habe vielleicht schon eigentlich verstanden, dass du hier alleine bist und dass du in einer Notsituation bist und dass das ein Unfall war und aber ich will nichts ja, mit dir zu tun haben. Ja, und
im Zweifel muss ich dich berauben. Also ich möchte nicht persönlich mit dir irgendwie eine persönliche Beziehung aufbauen, weil im Zweifel muss ich dich berauben, denn diese Welt ist so.
Ja.
Keine Ahnung. Irgendwie, dass es in diese Richtung geht.
Könnte sein.
Im Kampf ist Burnham auf jeden Fall mit ihren Vulcan Martial Arts, mit dem Sus-Mana, was sie ja auf Vulcan gelernt hat, einfach stärker und kann sich befreien.
Und das, obwohl sie ja eigentlich schwer verletzt sein könnte, müsste oder zumindest verletzt ist. Ne? Aber davon merkt man in dieser Szene spätestens nichts mehr.
Ja, offensichtlich hat dieser Anzug sie doch ganz gut geschützt bei dem Aufprall. Ja. Am Ende des Kampfes kommt es auf jeden Fall zu einem Putt. Burnham bedroht Buck mit einem Phaser und er sie mit einem Messer. Mhm. Sie einigen sich glücklicherweise auf Unentschieden. Und in dem Moment ist der erste Blick auf die Sachen, die Burnham hat, und Buck nennt sie Antiquität. Also Burnhams Phaser Antiquität.
Ja, logisch.
Macht den Phaser nicht weniger tödlich.
Ne? Ja.
Genauso wie wir von einer 1000 Jahre alten Waffe wahrscheinlich umgebracht werden könnten.
Ja.
Aber trotzdem ist es eine Antiquität. Ja. Ja, Buck ist sauer. Ne? Kann man nicht anders sagen. Der hat keine Ahnung, wie Burnham das Wurmloch gemacht hat, weil das nächste natürliche Wurmloch 100 Lichtjahre entfernt ist. Mhm. Und es nervt ihn, weil ein Wurmloch wohl den Subraum der näheren Umgebung zerstört. Und er will auch gar nicht wissen, wie sie zu dem Planeten gekommen ist, der wohl Hima heißt. Mhm. Ne? Obwohl sie eigentlich nach Terra Elysium wollte. Und deswegen rennt er jetzt einfach weg.
Und da könnte man jetzt wiederum in Zweifeln kommen, ob er seinem Computer zugehört hat, weil da klingt es halt wiederum so, als wüsste er wirklich nicht, was da mit ihr Phase ist.
Ja, möglich. Also vielleicht hat er ja wirklich nicht zugehört. Vielleicht hat er es wirklich nicht gemerkt, weil es ging ja auch alles sehr, sehr schnell.
Ja, klar.
Und er musste sich auf 20 Sachen gleichzeitig konzentrieren, weil er gleichzeitig auch gejagt wurde hier von Cosmo.
Ja.
Oh, das war das erste Gespräch, wo ich wirklich kaum was verstanden habe, ehrlich gesagt. Hat der Typ gesagt, dass ein 2 Lichtjahre breiter Streifen Subraum durch die Gorn zerstört wurde? Habe ich das richtig verstanden?
Ich habe auf jeden Fall auch die Gorn gehört, ja.
Okay, gut. Gut, dann habe ich es vielleicht richtig verstanden. Also, der Subraum ist offensichtlich durch die Gorn zerstört worden. Nicht nur durch die Gorn, wie wir nachher erfahren, aber auch durch die Gorn. Ist natürlich eine Anspielung an die Gorn-Hegemonie aus TOS. Ne? Arena ist die erste Folge, wo die Gorn vorkommen und wir haben sie zuletzt in Loradex gesehen,
ja.
Aber zwischendurch auch noch in Enterprise zum Beispiel.
Mhm.
Ja, Book läuft weg, aber Burnham läuft ihm hinterher und sie macht ihm deutlich, wie verloren sie ist und dass sie nun jemandem vertrauen muss.
Mhm.
Und es ist nun mal niemand anders da.
Also bist du es, herzlichen Glückwunsch. Ja.
Genau. Ja, und Book erbarmt sich tatsächlich.
Hm.
Sie machen also eine kleine Stippvisite in Books Schiff. Und Burnham bestaunt alles sehr und ist vor allen Dingen fasziniert vom Cockpit.
Ne? Ja.
Also mit diesem komischen Effekt, den wir da eben schon gesehen haben.
Hm. Book sagt aber gleich, er hat die Finger davon.
Genau, der ist immer noch schwer genervt.
Hm.
Und er sagt dann auch, sein Delizium-Rekristallisierer ist kaputt. Sei eine Folge des Crashs mit Burnham.
Ja. Also sind sie gestrandet und sie ist schuld.
Kannst du dich daran erinnern, wann wir zum letzten Mal von einem Dilithium-Rekristallisierer gehört haben?
Ehrlich gesagt, nein.
Und hier ist der Moment, wo Mihani Ika Halikapur eine Rolle spielt.
Ach so.
Die hat doch damals gesagt, zumindest in dem Shorttrack Runaways, dass sie eine Möglichkeit gefunden hat, Dilithium zu rekristallisieren. Und das wäre natürlich so die Lösung aller Energieprobleme der Galaxis.
Stimmt. Ich hing gerade noch fest bei Dilithium und Silizium.
Ich glaube, Silizium kommt überhaupt nicht vor in dieser Folge. Ich glaube, es geht nur um Dilithium.
Mhm.
Das wiederum spielt eine relativ große Rolle.
Wissen wir, was der Unterschied ist?
Ich weiß nicht, ob Silizium, kommt das überhaupt in Star Trek vor? Ich kenne nur Dilithium.
Hm.
Ich habe doch keine Ahnung von Naturwissenschaften. Also Silizium klingt mir eher was wir kennen. So. Also Dilithium auch, aber
egal.
Silizium. Ich gucke mal kurz bei Memory Alpha nach Silizium. Silizium ist im Kern von ein paar Kometen zu finden.
Kann man aber auch für 11,90 bei Sundry Natural kaufen, 90 Gramm organisch gebunden aus Bambusextrakt.
Also in Star Trek kommt Silizium nur in der DS9-Folge Destiny vor, zumindest laut Memory Alpha. Ja. Dilithium wiederum ist sehr, sehr wichtig in dieser Welt und das werden wir auch später ja noch hören.
Ja.
Er sagt dann auch, er kann jetzt nicht mehr im Slipstream fliegen, weil das Dilithium alle ist.
Mhm.
Zumindest habe ich das so verstanden.
Habe ich auch so verstanden, ja.
Der Slipstream ist ein schöner Verweis, finde ich. Ne? Also der Hinweis, dass der Quanten-Slipstream-Antrieb nicht verloren ist. Dieses Ding hat die Voyager nämlich aus dem Delta-Quadranten mitgebracht.
Und von den Borg eigentlich geklaut, ne?
Ja, über Umwege. Ne? Der Slipstream stammt wohl von der Spezies 116.
Mhm.
Die kennen wir aus einer Folge namens Hope and Fear, in Furcht und Hoffnung.
Mhm.
Da haben die irgendwann die Voyager mit so einem fiktiven Sternenflottenschiff in die Irre führen wollen. Also sie sagen halt, hey, das ist ein Sternenflottenschiff und das hat den Slipstream-Antrieb so. Und dann ist es aber gar kein Sternenflottenschiff, sondern sie wollen sich irgendwie nur rächen an der Voyager, weil die mit den Borg gemeinsame Sache gegen diese Spezies 4, 7, 6... 2, 5, 7, 3, 8, 9, 10 gemacht haben.
Willkommen bei Ihrem Star Trek Profi-Podcast.
Der Slipstream ist auf jeden Fall, man kann die Galaxie damit in nur 7 Monaten durchqueren, wird damals gesagt. Und ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen. Also Der Slipstream-Antrieb ist quasi das Gegenteil vom Warp-Antrieb. Also im Slipstream-Antrieb wird der Subraum, wird im Subtraum so ein Korridor erzeugt, in dem so ein Raumschiff von der Strömung erfasst wird und dann durchgeschossen wird quasi. Mhm. Und im Warp-Antrieb wird ja um das Schiff selber eine Blase gehüllt und dann den Normalraum verzerrt. Hm? Also quasi genau andersrum.
Mhm, genau. So.
Und es kann sogar sein, dass der irgendwas hier von Benamid-Kristallen sagt, denn laut Voyager läuft der Slipstream mit Benamid-Kristallen. Vielleicht ist das alles auch ein Witz gewesen. Also ich habe das, wie gesagt, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden. Vielleicht kann Book auch gar nicht Slipstream fliegen und sagt, ja, ha, wenn ich hier ein bisschen Benamid rumliegen hätte, dann könnte ich natürlich im Slipstream fliegen.
Hm. Ja, kann ich auch nicht genau sagen. Ich hätte es jetzt erstmal gekauft. Weil wir befinden uns in der Zukunft. Wer weiß, was alles möglich ist.
Ja, viel und manches auch nicht mehr, was vorher möglich war, habe ich
das Gefühl. Das stimmt.
Dazu können wir ja später zu kommen nochmal.
Ja.
Ja, um sich jetzt zu beruhigen, kuschelt Book erstmal mit seiner Katze Grudge.
Eine große Katze.
Ja, und eine schwere Katze.
Ja. Ne?
Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe Katzen.
Ich weiß.
Und diese Katze auch besonders. Die war sehr, sehr schön. Und wir werden ja auch noch viel über diese Katze hören. Ich habe das Gefühl, mit dieser Katze hat es einiges auf sich. Book will Burnham also nur helfen, sagt er, wenn sie ihm etwas zu handeln gibt, weil er halt Dilithium braucht. Ne? Mhm. Und sie sagt dann, ja gut, dann gebe ich dir meinen Tricorder. Das ist eine Antiquität in dieser Welt und dementsprechend wirst du ihn schon verkaufen können. Mhm. Und daraufhin fasst Book dann tatsächlich schon mal sowas wie Vertrauen zu Burnham und verrät ihr seinen Namen.
Nämlich Book.
Ja, richtig, genau. Völlig überflüssige Information.
Ich wollte den Satz noch vervollständigen.
Ja, danke.
Gerne.
So, draußen checkt Book noch einmal die Werte seiner Fracht, bevor er dann sein Raumschiff tarnt. Und Burnham bemerkt, dass die Fracht offenbar eine bestimmte Temperatur braucht. So. Auch noch eine wichtige Information für Burnham an dieser Stelle. Und Burnham fragt Book dann auch über seine Fracht aus. Er sagt nochmal, das hat er ja schon gegenüber Cosmo gesagt,
ja,
dass er die Fracht nicht gestohlen hat, weil sie niemandem gehört. Er hat sie quasi nur befreit. Und er ist ein Kurier. Mhm. Wir wissen noch nicht genau, was es ist. Das erfahren wir später. Nun ist er aber auf jeden Fall eine Reihe Dinge über Michael zu sagen, die sie dann bestätigen soll. Mhm. Das erste habe ich auch nicht ganz verstanden. Ihr moralischer Kompass hat sie dazu gebracht, in ihn reinzufliegen?
Echt? Moralischer Kompass? Das habe ich nicht gehört.
Ich hatte Moral Kompass verstanden.
Das.
Naja, ihr werdet das schon besser wissen, wenn ihr habt Untertitel oder Synchro. Ich habe das nicht ganz verstanden.
Das ist wohl an mir vorbeigeflogen, okay. Da kann ich nicht helfen.
Okay. Das zweite ist aber sicher, das ist auch eine Szene, die wir aus dem Trailer kennen. Sie glaubt an Geister, weil sie nämlich das Starfleet-Badge auf der Brust trägt.
Ja.
So, und jetzt kommt ein bisschen Infodumping, ne? Weil das brauchen wir auch, um in dieser Welt irgendwie klarzukommen. Die Föderation ist schon lange weg und wer noch an sie glaubt, kann nur nicht loslassen. So. Denn die Föderation ist zusammengebrochen vor langer Zeit.
Mhm.
Und zwar nach The Burn.
Ja, kennen wir auch schon aus dem Trailer.
Ich schätze mal, dass es im Deutschen mit der Brand übersetzt wird. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Und Book kann tatsächlich nicht fassen, dass Burnham nicht weiß, was The Burn ist.
Ja, und Burnham kann nicht das so ganz Book fassen, was Book ihm da so alles erzählt. Ne? Also sie kriegt so kaum hinterher beim Staunen, so wie Sternflotte, was? Wie Föderation, wie so, ja.
Ja gut, aber stell dir mal vor, du würdest jetzt die Möglichkeit bekommen, hey, lieber Sebastian, du darfst jetzt in die Zukunft reisen und du entscheidest dich für ja und landest im Jahr 3200 oder sagen wir nur 3000. Du erwartest doch dann auch da eine unglaublich tolle Zukunft, ne? Mit so fliegenden Autos überall und also quasi das, was sich die CSU vorstellt. Das würdest du doch auch erwarten, oder?
Ja, vermutlich schon. Ja, keine Ahnung, was ich habe auch zu genug Dystopien geguckt. Also ich würde auch mit großem Respekt in 1000 Jahre in die Zukunft reisen schon. Also ich könnte ja auch auf einem Haufen Schädel aufwachen und um mich herum sind Terminators. Das ist ja der Plural von Terminator. Terminatoren. Terminators. Aber das ist eine Anspielung, die du nicht verstehst, weil du die Filme ja nicht gesehen hast.
Psst. Das darfst du nicht sagen. Ah. Es gibt auf Twitter jetzt schon Leute, die sich immer noch darüber aufregen, dass ich das irgendwann mal gesagt
habe. Okay, ich nehme es zurück.
Ich guck's nächstes Wochenende, okay? Versprochen.
Okay. Ich bin sehr gespannt, ob die noch funktionieren. Aber das, also so, zumindest die ersten zwei. Egal, weiter geht's.
Wir erfahren jetzt endlich mal was über The Burn, ne?
Ja. Und
mitten darüber redest du über Terminatoren. The Burn, es hängt wohl irgendwie mit Dilithium zusammen.
Ja.
Denn das Dilithium ist destabilisiert. Und irgendwann ist damit jedes Schiff explodiert, Reaktorbruch. Was wir wissen ist, Dilithium ist das Fokussierungselement für Materie-Antimaterie-Reaktoren. Das heißt, für alle Reaktoren, die wir in Warp-Schiffen haben. Mhm. So. Und wenn das Dilithium destabilisiert wird, dann überlädt sich die Reaktion bei Materie-Antimaterie-Reaktoren und dann boom. So.
Ja, und damit heißt das vermutlich Boom für alle Föderationsschiffe oder mindestens nicht mehr funktionieren, wenn sie vielleicht das Boom noch haben, umgehen können.
Genau, zumindest für die meisten.
Ja.
Und Buck sagt, die Föderation ist darunter zusammengebrochen.
Hm.
Dilithium gibt es jetzt auf jeden Fall nur noch in Mini-Kristallen und ist arschteuer. Und an dieser Stelle sei schon mal gesagt, gut, dass die in dieser Zeit sehr, sehr antike Discovery tatsächlich noch einen anderen Antrieb hat.
Ja, das stimmt allerdings. Auch wenn wir dann ja nochmal gucken müssen, wie wir den ordentlich ans Laufen bekommen.
Wir müssen ihn ans Laufen bekommen, denn ansonsten ist die Discovery tatsächlich irgendwie nur eine Pferdekutsche.
Aber was ich nicht so ganz verstanden habe, also ich habe das auch so verstanden. Ich habe da auch nochmal zurückgespult.
Ohne Pferde, ne? Übrigens.
Ohne Pferde, ja. Eine Kutsche. Was ich noch nicht so ganz gecheckt habe, wenn dieses Dilithium sich destabilisiert hat, hat sich das dann nur einmalig destabilisiert? Weil Burg benutzt es ja jetzt wieder. Also benutzt Burg gerade einen Warp-Antrieb in seinem Schiff oder ist es. Benutzen die das Dilithium jetzt für irgendwas anderes?
Ja, ich glaube schon, dass Buck einen Warp-Antrieb benutzt, aber das Dilithium gibt es jetzt nur noch in ganz, ganz kleinen Kristallen. So habe ich es zumindest verstanden.
Und das heißt, die Reaktion ist einfach eine viel kleinere, die da stattfindet und ist effizienter geworden oder so.
Ich weiß gar nicht, ob sie effizienter geworden ist oder man einfach mit weniger Warp fliegen kann nur noch.
Hm.
Also, weil wenn diese Materie-Antimaterie-Reaktoren kleiner sein müssen, weil einfach die Lithiumkristalle sehr, sehr viel kleiner sind, dann kann ich mir vorstellen, dass dann einfach nicht mehr so viel Warp möglich ist.
Hm. Ja, das könnte Sinn machen. Ja, das ist mir nicht ganz klar geworden, ne? Also das mit dem Destabilisieren und wie nachhaltig dieser Effekt ist und was es für die jetzige Zukunft bedeutet, aber vielleicht wird das an irgendeiner Stelle noch erklärt.
Ja, wir sehen auf jeden Fall nachher noch, dass es die Lithiumkristalle gibt. Die sehen wir ja ohne Ende noch in dieser Episode.
Absolut.
Burnham ist ein True Believer. Das sagt Buck an dieser Stelle, glaube ich, schon zum zweiten Mal sogar.
Ja.
Weil Burnham beteuert, dass die Föderation mehr ist als nur Schiffe mit Warp Drive.
Ja, sie kann ein bisschen Pathos hier absondern.
Ja, genau.
Aber ich finde zu Recht ein schöner Moment.
Ja, also was soll sie auch sonst noch machen? Also, es gibt ja nichts mehr. Ne? Also hier kommen wir nochmal auf diesen existenzialistischen Moment, auf dieses existenzialistische Moment zu sprechen.
Ja.
Sie hat ja nichts. Also woran soll sie denn noch festhalten, wenn es nicht die Föderation ist?
Ja, total, klar.
Ihre
ja.
eigene Existenz mit was denn? Also bringt ja nichts.
Ja.
Sie kommen auf jeden Fall zu einer Stadt. Das fand ich sehr überraschend, dass es auf diesem Planeten tatsächlich eine Stadt gibt.
Ja, auch was für ein Zufall, ne? Mensch, Gott sei Dank, da ist irgendwie so eine Stadt, wo offensichtlich ein berühmtes oder ein bekanntes Handelskontor ist. So, also da scheint ja einiges an Handel zu gehen, so, ne?
Ja gut, aber wenn das offensichtlich der Bereich ist, in dem Buck so öfter unterwegs ist und die fliegen wahrscheinlich nicht mehr so weit, wenn sie nicht mehr so richtig Warp fliegen können, dann finde ich das jetzt nicht so überraschend, dass er ausgerechnet oberhalb dieses Planetens da seine Verfolgungsjagd macht.
Ja gut, das macht natürlich Sinn, das stimmt.
Ja. Die Stadt heißt auf jeden Fall Requiem.
Mhm. Mhm.
Das heißt quasi Erinnerung, oder? Also habe ich es gar nicht mehr übersetzt. Requiem ist für mich so ein oft benutztes Wort aus dem religiösen Kontext, aber Requiem.
Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, ehrlich gesagt. Ich muss an Mozart denken. Was hat er zu seinem Tod geschrieben, oder?
Ja, Requiem ist ja auch diese Totenmesse tatsächlich. Ja. Aber gibt es denn eine direkte Übersetzung? Nee, Requiem halt. Seelenamt. Ja.
So. Sterbeamt.
Der Begriff leitet sich von dem Psalm Requiem Aeternam Dona Eis Domine ab, was ewige Ruhe schenke ihn, o Herr, heißt.
Ja. Okay. Ja, interessanter Name für so eine Stadt.
Ja. Vielleicht soll sie aber wirklich an irgendwas erinnern, was da mal gewesen ist oder sowas.
Oder es soll an Düster und Tod erinnern. Hier wird die Totenmesse gelesen, Freunde.
Möglich. Sie begeben sich auf jeden Fall in dieser Stadt Requiem zu einem Marktplatz, The Mercantile, der Orions und der Andorianer.
Aha.
Und dass diese beiden Spezies zusammenarbeiten, schockiert Burnham schon ziemlich.
Ja.
Ne? So. Die Andorianer waren in Burnhams Zeit eine befreundete Spezies der Föderation. Die haben ja auch die Föderation mit gegründet zu Archers Zeiten. Und die Orions waren berüchtigte Piraten. Das ändert sich ja erst laut Tendi 2375.
Ja.
Oder nicht mehr alle berüchtigte Piraten sind.
Ja. Zwei, drei nicht.
Talking about the Mercantile. Hast du eine Ahnung, wo wir den Drehort schon mal gesehen haben?
Den Drehort? Nee.
Ist erst bekannt vorgekommen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich finde vom Style her war es so ein bisschen irgendwie wie Altered Carbon, die ich immer mal wieder hier aus dem Hut ziehe, wenn es um so Zukunftsszenarien geht. Aber wenn du mich jetzt so danach fragst, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie im Staffelfinale der ersten Staffel Discovery gewesen ist, als wir in der klingonischen City waren, im klingonischen Viertel von wo waren wir denn da?
Kronos.
Waren wir auf Kronos?
Also, es war kein klingonisches Viertel, sondern es war das Orion.
Ach, so rum war es, ja, genau. Ja, genau.
Ja. Tatsächlich, zweite Staffel Discovery, der Absturz der USS Hiawatha in der ersten Folge, der wurde da gedreht.
Ach.
An diesem Drehort. Und die SOF-4-Basis, wo die ganzen Experimente mit wir holen Gabriel Burnham zurück gemacht haben,
ja,
in The Red Angel und Perpetual Infinity, das war auch dort.
Ach, interessant, genau. Okay. Nee, jetzt hätte ich das, glaube ich, nicht wiedererkannt.
Man sieht es so ein bisschen, also gerade die SOF-4-Basis erkennt man doch so ein bisschen, wenn man mal an die Wände guckt. So. Ist halt irgendwo in Toronto so eine große, große, sehr, sehr große Trägerhalle irgendwie, wo man sowas drehen kann.
Interessant.
Ja, die beiden werden gescannt am Eingang zu The Mercantile. Und das Problem ist natürlich, dass Burnham eine Waffe dabei hat. Hätten sie auch vorher drauf kommen können. Sie hätten, also keine Ahnung, wahrscheinlich hätte ich in dem Moment das einfach mal rausgeholt und gesagt, okay, das sind Antiquitäten, die wollen wir hier gerne verscherbeln.
Ja.
Das versuchen sie dann auch dem Andorianer klarzumachen, der natürlich dann keine Lust mehr hat, irgendwie die beiden reinzulassen. Und Buck sagt dann auch, ja, hör mal, dein Chef wäre sehr, sehr böse, wenn die nicht reinkommt, weil die will das verkaufen. Das ist ein gutes Geschäft auf jeden Fall. Aber der Andorianer will nicht mit sie reden lassen. Sie sei ja kein Kurier, nicht so wie Buck. Und mitten im Satz unterbricht eine Stimme aus dem Scan-Gerät und sagt, let them in.
Ja, Buck hat vorher nochmal darauf hingewiesen, dass der Chef ja auch zuguckt und wir sehen das ja dann auch kurz, dass quasi da so eine Kameradrohne oder sowas in der Richtung das Ganze begleitet, ne?
Genau, ja. Sie dürfen also unter den Protest des Andorianers rein. Und Buck erklärt Burnham dann auch, wie der Marktplatz funktioniert. Also es gibt Holo-Verkäufer und Holo-Käufer und die verhandeln über den Preis. Und die Orions regeln dann die Bezahlung, beauftragen Kuriere und geben den Kurieren dann genug Dilithium, um die Sachen von A nach B zu bringen. Und ab und an können die Kuriere dann irgendwie auch eigene Geschäfte machen. So. Buck erzählt dann ist es dann auch noch von anderen Technologien. Vielleicht erzählt das auch schon vorher. Ich habe es mir irgendwie, ich habe das mal irgendwann nochmal da drunter geschrieben und jetzt weiß ich nicht mehr genau, wann es erzählt. Auf jeden Fall erzählt er auch noch, vom Reisen mit Tachyon-Solarzellen. Das fand ich spannend, weil das ist eine Technologie, die wir nur in einer einzigen Folge gesehen haben. Und das ist eine meiner Lieblingsfolgen aus DS9, nämlich Explorers.
Mhm. Das ist die Folge,
wo... Da baut
wo,
Cisco dieses alte bajoranische Schiff nach.
Und ist mit Jake unterwegs. Ne? Und der findet es am Anfang total ätzend, aber dann bonden die natürlich.
Genau, und es gibt ja diesen Moment, wo plötzlich diese Tachyon-Solarzellen funktionieren und das Schiff einfach plötzlich wusch durch den gesamten Raum geschossen wird.
Ja.
So. Ja. War eine sehr, sehr schöne Charakterfolge, finde ich.
Ja.
Wenn ich mich, an die erinnere ich mich sehr, sehr gern zurück. Ich weiß gar nicht, ob sie so gut war, aber ich erinnere mich auf jeden Fall sehr gut an diese zurück.
Ja, ich auch.
Burnham ist weiterhin fasziniert von den Technologien, die es da so gibt, vor allen Dingen von einem mobilen Transporter. Das ist natürlich auch eine großartige Technologie, wie wir später noch sehen werden.
Absolut, ja. Ziemlich geiler Scheiß.
Ja. Und Book zeigt Burnham dann auch noch so eine Art Lichtwand und sagt, ja, und das ist die Subraumkommunikationszentrale.
Mhm.
Und Burnham ist dann natürlich dankbar und sagt, ja gut, dann sind wir jetzt endlich am Ziel und ich kann jetzt endlich versuchen, die Discovery zu rufen. Und Burnham ist ja auch, ne, die hat Ehre und gibt deswegen Book auch den Tricorder, wie sie ausgemacht haben. Ne?
Der so ein bisschen irritiert ist darüber, dass sie so freundlich ist, ja.
Ja, sie geht dann auf den vermeintlichen Kommunikationsraum zu und sofort materialisieren sich Fesseln um sie herum.
Mhm.
Der Raum war nämlich offensichtlich der Tresor des Marktplatzes und Burnham wird festgenommen.
Ups.
Ja, und Book entschuldigt sich, aber er sagt, na gut, ich brauche halt alles Dilithium, was ich bekommen kann, deswegen
gib mir all deinen halt alten Kram, genau. Er nimmt sich dann halt die ganze Kiste mit altem Zeug, mit ihrem Kommunikator und was war da noch drin, der Phaser, Tricorder, tralala, so, ne?
Genau, nur das Delta nicht, das hat sie noch am Körper, glaube ich. Ne? Hm.
Stimmt, das hat sie angesteckt, genau.
Ja, Burnham wird dann auch in eine Brick gebracht und dort materialisieren sich ein Orion und ein Andorianer. Laut Abspann Ithic und Ithor.
Mhm.
Oder Ithic und Ithor. Ja, die beiden... was hältst du von den beiden?
Ja, ich fand sie eigentlich ganz amüsant tatsächlich. Also die werden uns ja dann noch ein Stückchen weiter begleiten, zumindest für den Moment. Aber sie sind, finde ich, schon so ein bisschen... Also sie sind jetzt nicht da, um große Angst einzuflößen. Sie sind schon auch so ein bisschen ein Comic-Moment, ne? Also sind offensichtlich schon für ihren Unterhaltungswert eingesetzt und das funktioniert schon auch ganz gut.
Ich muss sagen, ich mag solche Comic Relief Duos nicht.
Hm.
Ich finde, das ist so eine Disney-Nummer.
Sie haben nicht gesungen.
Nee, sie haben nicht gesungen, aber das ist so ein bisschen wie, kannst du dich noch daran erinnern, als du irgendwann mal den ersten Fluch der Karibik-Film gesehen hast?
Ich kann mich daran erinnern, dass ich ihn mal gesehen habe, aber ich glaube, ich weiß nicht mehr, was passiert. Also das, glaube, das wird nichts.
Das ist, also eigentlich vom Thema her war das voll mein Film. Ich mag Piraten und sowas und finde ich spannend. Ne? Und ich mochte zu dieser Zeit Johnny Depp auch noch tatsächlich als Schauspieler und ich fand das so ein bisschen schön, dass das so abgedreht ist und Orlando Bloom und so. Hatte Bock auf den Film. Und dann hat er mir im Endeffekt überhaupt nicht gefallen, weil da zweimal so ein Duo dabei war. Einmal auf Seite der Piraten und einmal auf Seite der, keine Ahnung, Conquistadores da, dieser Armee.
Ne? Ja.
So. Jeweils so ein Comedy-Duo, das keine einzige Rolle hatte, außer die ganze Zeit irgendwie Witze zu machen und sich besonders blöd anzustellen. So. Und solche Duos sind deswegen für mich so ein rotes Tuch. Also ich finde hier diese beiden, das, keine Ahnung, das passt nicht. Also ich mag es nicht. Ich mag es einfach nicht.
Ich glaube, es ist aber echt eine Geschmackssache.
Ich fand es auch nicht witzig.
Ich glaube, es ist echt eine Geschmackssache. Ich fand es irgendwie, ich war in dem Moment so ein bisschen irritiert, weil sie ja dadurch auch so ein bisschen blöd wirken, ne? Also und das,
ja, voll.
Ne, das passt halt nicht so richtig in die eigentlich ja doch bedrohliche Situation. Also sie nehmen halt damit schon so ein bisschen Spannung, finde ich. Also auch wenn sie weiterhin unberechenbar sind, so, weil man nicht genau weiß, was der Next Move ist. Aber ich fand es am Ende irgendwie ganz unterhaltsam. Es ist, ja, also ich weiß, was du meinst. Es ist so ein bisschen so die Star Wars 1-Gefahr, dass du halt irgendwie versuchst, irgendwas Lustiges einzubauen, was am Ende total nervt. So, ne? Und die Gefahr sehe ich, aber ich habe sie nicht wirklich gefühlt in dieser Folge.
Waren ja Gott sei Dank, die haben ja jetzt auch nicht so viel Raum eingenommen, aber ich fand sie echt nicht cool. Und Itor, der Orion, den fand ich auch echt schlecht gestaltet. So. Hm. Also irgendwie, das Gesicht war komisch. Ich kann ja nicht genau sagen, warum. Und es war auch irgendwie nicht so deutlich grün.
Ja.
Also irgendwie wirkte der mehr blass als grün. Weiß ich nicht. Hat mir auch vom Design her nicht so ganz gut gefallen.
Hm. Das wiederum kann ich nachvollziehen. Ich fand ihn auch irgendwie komisch, ja.
Naja, die beiden fallen sich zwar ständig ins Wort, versuchen aber zumindest dabei, irgendwie Burnham zu verhören. Und Burnham hat ehrlich gesagt keine große Lust zu antworten, also wird sie mit einer Droge besprüht. Das ist offensichtlich ein Wahrheitsserum.
Mhm.
Gibt es hier in unserer heutigen Zeit kaum noch. Ne? Im Kalten Krieg wurde das ja mehrfach versucht,
ja.
Beispielsweise von den USA und zum Beispiel mit LSD.
Mhm. Schöne Idee.
Ja, voll. Heute ist es in den meisten Ländern verboten. Also in Deutschland auf jeden Fall,
mhm.
Aber in den meisten Ländern ist es wirklich verboten. Indien macht das noch manchmal, habe ich mir angelesen.
Ach echt?
Aber nur in besonders schweren Fällen.
Verrückt, sowas gibt's. Crazy.
Also nach den Bombenanschlägen von Mumbai 2008, da sind ja sehr, sehr viele Leute dran gestorben,
ja.
Wurden damit Leute verhört tatsächlich.
Abgefahren.
Also wirklich bei besonders schweren Fällen wird es gemacht. Es kann sogar sein, dass Indien das einzige Land ist, in dem der Einsatz von Wahrheitsserum noch offiziell erlaubt ist. Aber auch da, wie gesagt, besonders schwere Fälle,
wenn wir
jetzt nicht irgendwie darüber urteilen. So. Also grundsätzlich können wir darüber urteilen, dass natürlich Wahrheitsseren sicherlich, also ich kenne die Genfer Konvention nicht auswendig, aber ich schätze mal glatt, dass das dagegen verstößt.
Ja, es ist ja, also es gibt ja, abgesehen davon, dass es in jedem oder in vielen Demokratien den Grundsatz, also auch in vielen Rechtssystemen den Grundsatz gibt, dass du dich nicht selbst belasten musst, ist es ja auch gegen jede Menschenwürde so, wenn du quasi benutzt wirst, um ein Ziel zu erreichen.
Ja, zumal wir ja wahrscheinlich das Problem haben, das war halt ja, auch so ein bisschen was Flexibles sein kann, weil dir ja quasi auch wahre Sachen erzählt werden können. Also die Sachen, die du nachher für wahr hältst. Ne?
Mhm.
Also irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das Phänomen heißt, aber es kann ja sein, dass du selber auch dich an Sachen erinnerst, die niemals passiert sind und die dann als zur Wahrheit halten würdest. So, und dann erzählst du die wahrscheinlich unter dem Einsatz von Wahrheitsserum, aber vielleicht sind sie nie passiert.
Ja, was ist schon die Wahrheit?
Naja, so richtig wirkt diese Droge auf jeden Fall bei Michael Burnham auch nicht, worüber sich dann Ethic und Ethor auch nochmal streiten. Und Burnham zeigt dann alle möglichen Facetten. Sie wird lustig, albern, schläft dann plötzlich ein, dann schreit sie plötzlich, dass die Droge einen Einfluss auf das Bewusstsein hat. Und sie will jetzt so unfassbar viel reden und weil sie so viel reden will, betont sie auch nochmal, dass sie eine Freundin hat, die das Zeug besser nicht bekommen sollte.
Ja, da habe ich auch kurz gelacht.
Ich glaube, sie sagt sogar eine rothaarige Freundin.
Eine rothaarige, ja, sagt sie, ja. Genau. Ja. Sagt sie.
Ja, und sie wird dann nach der Föderation befragt. Sie redet dann verdammt viel und sagt verdammt wenig, aber irgendwie sagt sie auch, oh ja, I'm so supportive irgendwie, ne? Also ich möchte allen Leuten immer helfen, ich bin unfassbar, also irgendwie reflektiert sie dann auch ihren Charakter
ja.
Der ersten beiden Staffeln so ein bisschen.
Ja,
so.
Ja genau. Fand ich tatsächlich irgendwie, deswegen sind mir die beiden, glaube ich, auch gar nicht so wahnsinnig aufgefallen. Ich fand das eine ziemlich interessante, eine witzige Szene, vor allen Dingen auch, weil das Sonequa Martin Green hier ja mal ordentlich loslegen konnte, ne?
Das ist schon krass, oder?
Ja.
Also eben, ich möchte nachher noch was über Sonequa Martin Green allgemein in dieser Folge sagen, aber das ist schon krass, was sie sich hier aus dem Leib spielt, kurzfristig, ne?
Ja, Also
das ist natürlich eine dankbare Szene für einen Schauspieler, aber.
Klar, er kann sich natürlich alles mal, ne, mal alles, aber ne, ich weiß, ich habe keine Ahnung von Schauspielern. Vielleicht sind auch die, also vom Schauspielern, vielleicht sind auch die kleinen, feinen Töne die viel schwierigeren, als wenn du so auf die Kacke haust. So, aber mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht, ihr dabei zuzugucken, wie sie arbeitet.
Ja. Währenddessen versucht Book Burnhams Zeug zu Delizium zu machen. Ist aber nicht erfolgreich. Blitzt bei irgendeiner Orion-Frau ab. Dann kommt aber dieser Ork vom Anfang, ne, Cosmo,
ja,
und nimmt ihn gefangen.
Doof gelaufen.
Richtig blöd. Ja. Währenddessen quatscht Burnham weiter und plötzlich erwähnt sie auch Book. Ne? Mhm. Er sagt irgendwie, ihr habt wirklich ein großes Problem, wenn einer eurer Kuriere Zeug klaut und dann mit einer 1000 Jahre alten Frau im Weltraum zusammenstößt. Fand ich sehr, sehr schön.
Ja.
Ja, und da werden Ethic und Ethor auch plötzlich so interessiert und sagen, oh, Moment mal, wer?
Mhm.
Und was hat der geladen? Und Burnham sagt, ja gut, das ist temperatursensitiv, das heißt wahrscheinlich Eiscreme. Ne?
Ja, genau. Das war auch echt ein schöner Moment.
Ja, und sie verrät dann auch seinen Namen,
mhm,
und damit natürlich seine Identität und damit kann er aufgesucht werden.
Ja.
Und das sehen wir dann auch. Wir sehen gerade, dass der Ork Book an einem öffentlichen Platz tatsächlich zusammenschlägt. Die anderen scheint das nicht so richtig zu interessieren.
Ja.
Und der also ist wahrscheinlich ein Idirianer, der droht sogar dann Books Katze zu töten und sie an einem ganzen Planeten zu verfüttern. Books Antwort ist dann, she's a queen. Was hat's damit auf sich?
Das ist das, was
sich... Ist sie nur für ihn eine Queen?
Das ist das, was sich an der Katze so, ja. She's a queen.
Ja, ja, also allgemein ist es auch eine Katze, deswegen ist sie sowieso schon cool, aber...
Hm. She's a queen? Ich meine, nachdem wir jetzt wissen, was wir wissen über Book, dass der quasi ja, Peter-Verfechter im 33. Jahrhundert ist, kann es natürlich auch sein, dass er da ein besonderes Exemplar einer Katzenspezies haben oder vielleicht ist sie auch ein Formwandler oder was auch immer. Ne? Dann hat sie aber auf jeden Fall einen seltsamen Namen für eine Queen. Ne? Weil es, übersetzt heißt es irgendwie ja so viel wie...
Queen Grudge. Kroll.
Griesgram.
Ja, Kroll.
Hm.
Die direkte Übersetzung von Grudge ist, glaube ich, Kroll, oder?
Echt? Ich habe irgendwo Griesgram im Kopf gehabt, aber maybe. Du hast es wahrscheinlich auch nachgefragt.
Welcher Spezies gehört nochmal Tiana an?
Ah.
Kaitiana. Kaitiana, vielleicht ist sie eine Kaitianerin.
Das fände ich ganz geil. Und wenn die alle so sind wie Tiana, dann bin ich auf jeden Fall dafür. Also Tiana, Charakter in Lower Decks, falls ihr es nicht gesehen habt.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Und Kai Tiana kennen wir ja auch aus TAS tatsächlich.
Mhm.
Ja, aber die werden wahrscheinlich größer. Also noch größer.
Ja, also Tiana war auf jeden Fall größer. Oder ist.
Ich sehe gerade, wir kennen Kai Tiana tatsächlich auch aus Star Trek Into Darkness.
Echt?
Hm. Mhm.
Gibt es da ein Bild?
Ja.
Kannst du dich erinnern?
Ich das gerade mal. Ich schick's dir gerade mal rüber.
Ja. Ich erinnere mich gerade nicht. Interessant.
Wir posten das Bild jetzt einfach mal.
Kommentare.
Ich habe mir überlegt, dass wir diese Staffel immer wieder machen werden, während der Aufnahmen.
Einfach Bilder posten.
Wir posten das jetzt einfach bei Patreon.
Ah.
Öffentlich bei Patreon. Unserer Patreon-Seite. Vielen Dank nämlich an dieser Stelle nochmal an alle unsere Unterstützer bei Patreon.
Und das ist das kleine Dankeschön.
Ja, genau.
Das ist auch super, gute Idee.
Also es ist öffentlich, ne? Ihr könnt es auch alle auf der Patreon-Seite sehen. Wenn ihr gerade da seid, vielleicht klickt einfach mal auf Unterstützen.
Ganz subtil hier, ganz subtil hier. Wir würden uns freuen, wir wollen nämlich alle Weihnachtsgeschenke kaufen für uns selber.
Ja, auch für Menschen, die wir mögen und so.
Ja, natürlich, von mir aus auch. Also nicht für euch, aber für andere Menschen, die wir mögen. Kann ich mich nicht dran erinnern, tatsächlich. Aber gut. Dann, aber das spricht ja auch dafür, dass sie größer sein müsste, ne? Die Queen.
Ja, auf jeden Fall, genau. Naja, wir werden sehen, was es denn mit Grudge the Queen auf sich haben wird. Ja, Burnham kommt jetzt dazu, als gerade diese Drohung gegen die Katze fällt. Und zwar mit ihren Verhörspezialisten Ethic und Ethor. Sie begrüßt Buck und schlägt dann auch nochmal auf ihn ein. Schallendes Gelächter bei allen Umstehenden. Der Händler würde Buck jetzt gerne erschießen. Oder zumindest Burnham. Und die stehen alle um die beiden herum.
Ja.
Burnham ist immer noch ein bisschen benebelt, aber dann zwinkert Burnham Buck zu. Und tatsächlich schaffen die beiden es auszubrechen. Sie schlagen zwei Leute nieder, besorgen sich deren Waffen und fliehen unter Beschuss hinter eine Wand.
Ja, von mir aus, ne? Also wir sind jetzt im Action-Kino angekommen, ne?
Absolut. Die Waffen sind schon sehr interessant, ne? Das scheinen irgendwie Impulswaffen zu sein.
Ja. Und erstaunlich ist auch, dass Burnham gleich weiß, wie man sie benutzt, ne?
Ja, wahrscheinlich, ja. Stimmt, sie hatte das noch gar nicht gesehen bis dahin, ne?
Nee, aber gut. Details.
Buck hat ja noch so eine spezielle Waffe, die einen richtig starken Impuls aussondert, der alle durch den Raum katapultiert. Ne? Also den findet er dann später bei irgendwem, den sie da niederprügeln, knüppeln, schießen. Ja.
Und damit können sie sich einen Vorsprung quasi herausarbeiten.
Ja. Und dann kommt ein komischer Move, finde ich. Burnham sieht dann den Tresorraum und läuft einfach hin und schnappt sich möglichst viele Delithium-Kristalle.
Stimmt, ja.
Interessanter Move, oder?
Warum ist das ein komischer Move? Weil sie weiß ja, dass sie davon abhängig ist, quasi von diesem Planeten wegzukommen. Also vielleicht auch ihr Überleben daran hängt so. Und das ist dann quasi der Moment, wo sie sich das nimmt, was ihr Überleben sichert. Ist natürlich Diebstahl.
Ja, aber genau, es ist Diebstahl. Ich hatte es jetzt Burnham erstmal nicht so zugetraut, dass sie das sofort so macht. Aber natürlich, sie ist jetzt dadurch interessant für Buck. Wahrscheinlich wollte sie das auch. Und dementsprechend hat sie jetzt mal gesagt, okay, lass ich mal fünf gerade sein. Aber wir müssen sowieso noch drüber unterhalten, wie viele illegale Sachen die beiden da so machen. Ne? Also und wie das denn moralisch eventuell auch zu bewerten ist. Ne?
Ja, wobei, also um das jetzt schon mal vorauszuschicken, ne, wenn ich jetzt im moralischen Kompass von Michael unterwegs bin, dann ist die Welt, in der sie sich da bewegen, ja sowieso moralisch verwerflich und dann kannst du, glaube ich, auch nichts mehr Richtiges oder Falsches tun. Aber lass uns das gerne gleich nochmal vertiefen.
Es gibt nichts Richtiges im Falschen, Herr Adorno. ja, weil sie jetzt interessant ist für Bock, bietet er ihr an, sie mitzunehmen, wenn sie ihm das Delithium gibt. Aber sie will eigentlich nur wissen, wo das Kommunikationsrelay ist.
Ja.
Und plötzlich werden sie dann von der starken Impulswaffe nach hinten geworfen. Dann bleibt auch keine große Zeit mehr, um irgendwas rauszufinden. Und Buck beamt die beiden raus.
Ja.
Und zwar, und jetzt sehen wir unglaublich schöne Bilder, zu einem Wasserfall.
Na, schön ist das da.
Ja. Sie können die Szenerie nicht so richtig genießen, denn Burnham ist stinksauer. Sie will doch eigentlich nur die Discovery rufen. Schlägt dann auch nochmal auf Buck ein, aber dann kommen Gegner an. Und diese Gegner werden dann von Burnham und Buck umgebracht.
Zack.
Finde ich schon interessant. Ne? Also die schießen sich da schon ziemlich frei.
Ja, stimmt schon.
Buck beamt die beiden dann in eine Steinwüste. Und schon bald tauchen auch da Verfolger auf, Andorianer, Orions und diesmal auch ein Lurianer. Ne? Die Spezies von Morn aus DS9. Die Szene kannten wir ja aus dem Trailer schon. Also beamt Buck sie dann weiter auf eine Anhöhe und dort bereiten sie sich jetzt auf die Ankunft der Verfolger vor und gehen sofort ins Feuergefecht und töten alle.
So.
Du hast gesagt, dass das moralisch für dich jetzt kein großes Problem ist an dieser Stelle?
Nein, ich habe gesagt, dass der moralische Kompass, den Michael hat, wenn der ja relativ klar strukturiert ist, könnte man sagen, ne? Möglicherweise quasi eben negativen Ausschlag ist und deswegen kann sie jetzt hier auch nichts moralisch Verwerfliches tun, weil es geht ja quasi, abgesehen davon, ja auch um ihr Überleben, ne? Es ist eine schwierige Frage am Ende. Du hast völlig recht, aber sie ist ja umgeben in einer schlechten Welt von schlechten Menschen, die ihr Schlechtes wollen.
Ja, also man kann natürlich auch sagen, das ist einfach Notwehr hier, ne, an der Stelle. Aber ich finde schon, dass wir das mal im Hinterkopf haben müssen. Denn wenn wir sagen, dass Burnham hier vielleicht in so einem existenzialistischen Moment ist, dass nichts mehr eine Bedeutung hat, dann gibt es eben da durchaus Philosophen, die sagen würden, ja, deswegen ist auch alles, was du tust, quasi etwas, was Bedeutung schafft und was auch Werte schafft an der Stelle. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo Burnham dann einfach rumläuft, Sachen klaut und Leute umbringt, schafft sie natürlich eine Art von Werten, die jetzt nicht unbedingt die Werte sind, die wir vertreten wollten.
Und du kannst natürlich auch darüber nachdenken, ob das alles wert ist. Ne? Also wir wissen ja, wie diese Folge ausgeht. Also ob es wert ist, multiple Lebensformen zu töten, um eine andere Lebensform zu retten. Ne?
Ja, schwierige Kiste auf jeden Fall. Aber trotzdem, man kann ja an dieser Stelle natürlich noch mit Notwehr argumentieren. Mhm. Ne? Und zwar auch wahrscheinlich relativ plausibel, weil die haben ja nichts anderes im Sinn, als die zu töten. Ne? Also die Verfolger.
Ja, und offensichtlich, genau. Und offensichtlich sind die ja doch relativ entschlossen, auch zu schießen. So. Also ich finde, die Situation gibt es schon her, dass die relativ alternativlos handeln an der Stelle.
Ja. Aber wir sollten es trotzdem im Hinterkopf halten, dass Burnham natürlich auch irgendwie moralische Werte vertreten muss, auch wenn die Welt keine mehr hat. So.
Ja, also gerade dann. Ich meine, wir haben ja schon im Vorfeld zu dieser Staffel gesagt, dass ja eigentlich dann im Zweifel die Chance ist, selbst wenn es keine Föderation mehr gibt, für Michael zu glänzen mit ihren Überzeugungen, mit ihrem moralischen Kompass. So, ne? Da können wir zumindest bis hierhin festhalten, das passiert in dieser Folge jetzt noch nicht so unbedingt.
Genau. So, die beiden haben zwar gerade Verfolger erschossen, stecken jetzt aber hinter so einem Felsen fest und der Transporter hat eine Abklingzeit.
Natürlich. Das
heißt, sie haben jetzt wirklich hier ein Problem. Burnham wird auch angeschossen in dem Moment. Mhm. Und ihm bleibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Ne? Burnham muss jetzt Books so sehr vertrauen, dass sie mit ihm die Klippe runterspringt. Mhm. Und der nächste Beamvorgang wird dann tatsächlich erst dann ausgelöst, als die beiden tatsächlich auch im freien Fall von der Klippe sind. Und sie landen im Wasser. Also
unter Wasser, gebeamt. Ja.
Genau. Denn unter Wasser sind sie offenbar nicht trackbar.
Ja. So. Hätten sie auch beim ersten Mal schon machen
können. Regeln. Ne? Ja, schon. Ja, wobei, Book sagt ja irgendwie offensichtlich, kann ich nur an bekannte Koordinaten beamen. Und er ist ja auch relativ happy, dass er ins Wasser reingebeamt hat und nicht in einen Felsen rein.
Ja, stimmt. Ja.
Ja, sie schwimmen dann an Land und Burnham schlägt Book erneut.
So.
Das wäre jetzt der Punkt für eine Werbepause in den alten Serien. Im Streaming nicht mehr so richtig. Da sehen wir einfach kurz Schwärze und dann sehen wir, wie sie dann langsam ihre Sachen ausbringen.
Mhm.
Und Book ist jetzt wirklich mal ein bisschen, also er wünscht sich jetzt mal ein bisschen Dankbarkeit. Immerhin hätte er Stand ins Wasser eben auch in diesen Felsen beamen können. Aber Burnham ist verletzt und ist gerade auch nicht so richtig in der Lage, dankbar zu sein. Und da zeigt Book dann eine besondere Qualität.
Oho.
Er spricht ein paar Worte in einer fremden Sprache und hat dabei so eine Gebetshaltung, auf die Burnham ihn dann nachher auch anspricht. Und auf seiner Stirn entstehen leuchtende Punkte. Aus dem Wasser wächst dann auch eine Pflanze. Book drückt da etwas Saft der Pflanze in Burnhams Hand aus.
Mhm.
Die soll sie sich in die Wunde reiben. Das brennt, aber es tut offenbar auch gut. Wie hast du das interpretiert?
Erstmal war ich so ein bisschen irritiert, erstmal war der Effekt ja irgendwie ganz nice so, ne? Und dann sah die Pflanze am Anfang ja, als sie noch Computer animiert war, auch ganz gut aus. Aber dass sie dann irgendwie da so einen Stängel irgendwie aus dem TOS-Requisitenschrank dahinstellen, das fand ich schon hart irritierend. Weißt du, das sieht alles so perfekt aus in dieser Folge. Also man kann, ich glaube, wir werden gleich nicht über die Optik dieser Folge diskutieren müssen, weil sie wirklich, ich finde, überragend ist. Und dann steht da so ein Styropor-Ding in der Mitte rum. Das fand ich hart irritierend. So, aber das ist ja so ein bisschen Meta. Inhaltlich, ja, da war ich natürlich erstmal irritiert, so, was das jetzt bitte ist, so, ne, weil, kenne ich so in der Form noch nicht so. Glaube ich, haben wir noch nicht so richtig gesehen, sowas in der Richtung, oder?
Nee. Und ich frage mich auch, und das wird ja auch nicht final geklärt in dieser Folge, ob das tatsächlich eine Fähigkeit ist, die Book irgendwie die Books Spezies hat, weil er wirkt ja irgendwie wie ein Mensch.
Nee, das erklärt er ja später im Schiff, ne? Er erklärt ja später im Schiff, dass das eine, sollen wir da jetzt schon drüber reden? Dass das
wir können gleich nochmal drüber reden. Ich habe mir da auch was so aufgeschrieben, so, aber Punkt, mir kommt nicht klar, mir wird nicht klar, ob er ein Mensch ist. Aber gut, dann lassen Sie gleich drüber reden, wirklich, während die sich darüber unterhalten. Er holt jetzt gerade erstmal ein Kommunikationsgerät aus seiner Tasche, mit der Burnham die Discovery rufen kann. Das hat er die ganze Zeit dabei gehabt. So, der nette Kerl. Ja?
Du Assi.
Gut. Aber gut, es bringt auch leider nicht viel, denn die Discovery antwortet nicht. Mhm. Auch wieder ein Rückschlag für Burnham. Sie einigen sich dann darauf, was sollen sie auch anders machen, dass die Crew wahrscheinlich auf Terra Elysium ist, wo sie eigentlich hin wollte. Mhm. Und nun spricht Book dann auch an, was die ganze Zeit im Raum stand. Burnham ist eine Zeitreisende. Mhm. Ich meine, das hat er schon sehr, sehr lang geahnt. Spätestens nachdem sie ihm den Phaser quasi ins Gesicht gehalten hat.
Ja.
Und wahrscheinlich hat er da 1 zu 1, 1 und 1 zusammengezählt irgendwie.
Ja, muss er eigentlich, oder? Also ich meine, ja, keine Ahnung. Also die Frage ist halt, wenn er das wirklich nicht gehört hat, was der Computer gesagt hat, ne, dann wenn ich mir die Frage stelle, wenn für ihn Zeitreisen so unwahrscheinlich ist wie für mich. Ja gut, für ihn ist es vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, weil er theoretisch weiß, dass das funktioniert, aber wahrscheinlich ist es immer noch sehr unwahrscheinlich, dass ihm ein Zeitreisender begegnet und deswegen ist es vielleicht auch nicht die erste Erklärung, die man dann sucht. So, ne? Vielleicht versucht man sich dann schon noch anders zu erklären, wie halt, weiß ich nicht, Freak mit alten Waffen.
Ja, also er sagt ja tatsächlich, dass das Zeitreisen zu seinen Lebzeiten nicht mehr funktioniert. Ne? Und er sagt, alle Zeitreisetechnologie ist nach den temporalen Kriegen zerstört worden.
Ja.
Ne? Das ist so ein bisschen eine Anspielung, glaube ich, an Enterprise. Das Ende ist ja nicht so hundertprozentig erzählt worden, aber ja, im Endeffekt war der Krieg in Enterprise ja auch zu Ende. Und man kann sich dann denken, dass irgendwie in einer Zukunft, die Daniels eventuell noch erlebt hat, irgendwie im 29., im 30. Jahrhundert,
ja,
dann Zeitreisetechnologie zerstört wird, weil man einfach gesehen hat, okay, das mit den temporalen Kriegen ist ein Problem. Lass uns doch jetzt bitte darauf einigen, dass wir alle diese, also keine Ahnung, neues Manhattan Project, wir zerstören jetzt alle unsere Zeitreisetechnologie.
So. Ja.
Und dann ist es einfach nicht mehr in der Lebenswelt von Book, dass hier wirklich Zeitreise passiert und keine Ahnung, deswegen geht er irgendwie nach dem Prinzip der simpleren These und sagt, okay, vielleicht hatten wir irgendwo ein instabiles Wurmloch, das plötzlich sich hier geöffnet hat oder sowas und ich gehe mal erstmal nicht davon aus, dass es hier wirklich um Zeitreise handelt, aber in dem Moment, wo dann so verschiedenste Aspekte darauf anspielen, zum Beispiel dieser alte Phaser, ne, sagt er dann, okay, eigentlich, und die weiß nicht, was The Burn ist.
Ja, das ist, finde ich, der viel größere Punkt, so irgendwie, sie eiert irgendwie rum und denkt so irgendwie, die Föderation existiert noch und so, ne, also eigentlich müsste er an dem Punkt ja schon geschnallt haben, hä? Und er sagt ja auch, welcher Ecke kommst du denn bitte, so, ne, und eigentlich müsste er da auch schon 1 und 1 zusammengezählt haben.
Genau, also es ist ihm einfach mit der Zeit gedämmert,
so, ja,
würde ich sagen. Burnham streitet es ja auch nicht ab. Ne?
Nee.
Ja, und damit, dass das jetzt klar ist, laufen sie zurück zu Books Schiff. Und wie Book sagt, gerade noch rechtzeitig. Er will das nicht näher erläutern oder sagen, was seine Fracht ist, aber er sagt, gerade noch rechtzeitig. Mhm. So. Leider materialisieren sich dann wieder Verfolger. Und wir sehen jetzt hier ein Lurianer, also wie gesagt, diese Morn-Spezies, aber auch ein Osnullus. Die kennen wir tatsächlich nur aus der ersten Staffel Discovery. Das sind diese Aliens mit den riesigen insektenhaften Köpfen, wo man nicht so genau weiß, wo die Augen sind.
Ja.
So,
ne? Ja.
Außerdem einen Tellariten. Genau. Auch hier nächstes Gründungsmitglied der Föderation ist offensichtlich gerade im Team Andoriana und
Rhines.
Ja. Wobei wir natürlich nicht wissen, ob das eventuell nur ein Söldner ist. So. Außerdem sind Ithik und Isor dabei. Mhm. Außerdem jetzt auch Cosmo, der Ork. Ne, der ist jetzt mitgekommen.
Alle sind dabei, genau.
Ja. Der wird uns vorgestellt, dass er offensichtlich auch ein Kurier ist, beziehungsweise war, denn er wird jetzt getötet
von
Itor, glaube ich. Genau. Die beiden wollen nämlich jetzt, also die beiden Verhörleute wollen jetzt den Code für Books Schiff wissen. Und Book hat halt keine Wahl, deswegen verrät er ihn jetzt auch Sticky.
Okay.
Wird auch nicht näher erläutert. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Punkt irgendwie. So. Moment, Sticky, was ist das für ein Code? Ja, besorgt ein eigenes Schiff, dann kannst du einen eigenen Code nehmen.
So. Genau. Ist halt so. So, mach halt. Sehr. Ja.
Genau. Das war schon eher mein Humor an der Stelle. Ja, die Frachträume gehen auf, als dieses Sticky angegeben wird. Und in einem liegt tatsächlich was. Mhm. Und der Osnullus oder der Etellerit, ich glaube, es war der Osnullus, der schießt dann auch darauf und es erwacht. Es ist ein riesiger Wurm, also so ein Schneckenviech irgendwie.
Glibber, glibber.
Genau. Book sagt Burnham dann, dass sie die Augen schließen soll. Mhm. Denn offensichtlich hat sein Blick eine beruhigende oder berauschende Wirkung. Die Angreifer nehmen dann nämlich auch ihre Waffen runter und der Wurm frisst sich da erstmal durch, also frisst zwei auf.
Ja.
Die anderen drei beamen sich dann weg und nun widmet sich der Wurm Book und Burnham. Mhm. Sag mal gerade, die beiden, die da gefressen worden sind, waren das Ithig und Isor?
Das weiß
oder
ich.
Ithig und Itor?
Das weiß ich nicht mehr so ganz genau, ehrlich gesagt. Da habe ich auch nicht zurückgespult.
Ich glaube und hoffe schon.
Ich habe auch das Gefühl, dass das so ist, aber ich kann es ja nicht mit Gewissheit sagen.
Gut, wir werden es in der nächsten Folge erfahren, wahrscheinlich, wenn die beiden einfach nicht mehr am Start sind.
Ja.
Ja, genau. Der Wurm steht jetzt vor Book und Burnham und Burnham versucht auch wieder runter zu gucken, aber der Wurm frisst sie.
Sie versucht ihn zu beruhigen, ne? Es war so irgendwie die Nummer, die sie auch versucht hat mit dem Tardigraden, ne? Hatte ich so das Gefühl. So, hey, Kleiner, alles gut, beruhig dich. Schlupp, weg.
Ja, schade. Ja. Das wäre auch wieder so ein Ausstiegspunkt aus dieser Staffel gewesen, ne? Genau wie. Genau wie am Anfang mit den Hitzeschilden. Wenn die nicht funktioniert hätten, schade.
Ja.
Nein, aber Book ist offensichtlich ein Wurmflüsterer. Mhm. Der spricht ein paar Worte, seine Stirn bekommt wieder leuchtende Punkte und der Wurm spuckt Burnham aus. Es geht ihr gut.
Gott sei Dank, sie ist natürlich nur voller Glibber, so wie das sein muss.
Ja. Und sie sagt dann, glaube ich, auch irgendwie, ja, ich hatte einen guten Tag.
Ja, so. What a day. So, was passiert denn heute noch? So, was...
Muss immer noch dran denken, der Tag hat für Burnham tatsächlich damit angefangen, dass sie dieses Wurmloch aufgemacht hat. Das heißt, Such Sweet Sorrow Part 2 ist ja alles auch noch an diesem Tag passiert.
Richtig. Oder? Das heißt, sie ist ja auch irgendwie 37.000 Mal durch die Zeit gereist vorher. Ne?
Stimmt, das ist ja auch alles schon passiert.
Ja, klar.
Eieieiei.
Das ist echt ein Scheißtag.
Ja, aber hallo.
Ja.
Ah. So. Dann nach einem Schnitt sehen wir tatsächlich eine Reise von Book und Burnham in Books Raumschiff. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie im Slipstream reisen. Das hängt davon ab, ob das am Anfang ein Witz von Book war oder nicht.
Ja.
Ne? Auf jeden Fall reisen sie offensichtlich schnell. Also es ist Warp oder es ist Slipstream.
Ja.
Wahrscheinlich ist es Warp, weil Slipstream wäre ja noch schneller. Und wir hören ja, dass die eigentlich nicht mehr so schnell reisen können. Die unterhalten sich jetzt tatsächlich über Books Projekt, denn offensichtlich ist er im Bereich Artenschutz von Transworms unterwegs. Also das sind offensichtlich Würmer, die Lebewesen unter Trance setzen können, allein durch ihren Blick. Genau, und die sind eine Endangered Species, eine aussterbende Art.
Und da ist einem schon mal jedes Mittel recht, wenn man so einen Wurm retten kann, ja.
Burnham sagt auch, seit die Föderation gefallen ist, interessiert sich wahrscheinlich niemand mehr für diesen Endangered Species Act.
Mhm.
Hast du noch am Schirm, woher wir den noch kennen?
Nee.
Den gab es nämlich schon mal, der ist gedroppt worden.
Echt? Ja. Lass mal überlegen, wo, also in New Track oder in, um mal dieses Wort zu sagen, oder in Old Track?
Oh Gott. Im neueren Star Trek.
Ja, dann wahrscheinlich irgendwie mit dem Gormaganda in Verbindung, oder?
Ja, genau. Mhm. Der musste nämlich gerettet werden wegen des Endangered Species Act. Deswegen mussten die den auf die Discovery beamen.
Und dann war Herr Matz drin.
Schade.
Ja.
Genau.
Auch ein Endangered
Hat
Species.
Er ausgenutzt quasi. Ja. Ja, Burnham befragt Book dann auch wegen seiner Fähigkeiten. Und hier nehmen wir die Diskussion auf, die wir eben schon mal angegriffen hatten, ja. Beziehungsweise aufgegriffen.
Ja.
Das ist wohl so in seiner Familie, sagt er. Ne? Alle paar Generationen kommt so jemand, der sowas kann. Alle anderen in der Familie sind Mörder und Wilderer. Und bei denen ist er jetzt deswegen nicht mehr willkommen.
Schade.
Ich habe nicht verstanden, ob das eine Genmutation ist, ja, die dann alle paar Generationen auftritt. Hast du das so verstanden?
Ich meine, er sagt das auch genetisch, das Wort genetisch. Das ist eine genetische Abnormalität oder sowas. Ja.
Also ist er ein Mensch, würdest du sagen?
Das weiß ich nicht. Also wenn seine Familie eine Familie voller Mörderer und Verbrecher ist, irgendwie weiß ich, keine Ahnung, ist es dann einfach nur irgendwie ein komischer Clan? Kann natürlich auch eine Spezies sein, die, weiß ich nicht, ist für mich nicht ganz klar geworden. Aber ich finde, er könnte ein Mensch sein, ja. Aber vielleicht.
Okay, dann müssen wir das noch ein bisschen im Blick halten.
Ja. Es ist für mich an der Stelle nicht klar geworden, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht drüber nachgedacht. Ich habe das Gefühl, er ist was anderes und er sieht nur aus wie ein Mensch, aber ich würde es an der Stelle nicht ausschließen, weil also die Erklärung wird es zulassen.
Na gut, bin mal gespannt, was ihr darüber denkt, ob Bock wohl ein Mensch ist oder nicht. Das könnt ihr ja vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben. Ja, er meldet sich jetzt bei der Com. Und gibt auch den Namen seines Schiffes preis. Es ist die Nautilus. Kennst du den Namen?
Nautilus ist hier von 1000 Meilen unterm Meer. Wie heißt denn das? Ist das anders? Jules Verne und so.
20.000.
Ne? 20.000 Meilen unterm Meer, genau.
Mhm. Mhm. Genau. Da ist Captain Nemo ja der Captain des U-Boots Nautilus.
Mhm.
Und die ist so eine Art Asyl für Aussteiger.
Ja.
Und gleichzeitig unterseeische Forschungsstation. Also ich finde das ganz, ganz spannend eigentlich, ne? Mhm. Weil dieses Bild auch schon wieder passt.
Voll, ja, auf jeden Fall.
Ich habe als Teenager total gern die Reihe Captain Nemos Kinder von Holbein gelesen. So eine Jugendbuchreihe, die sich damit beschäftigt, dass irgendwann Captain Nemo auch so ein paar Jugendliche rekrutiert, die auch mit der Nautilus rumfahren. Ja.
Sagt mir nichts. Ich habe aber die Geschichte 20.000 Meilen unterm Meer als Audiokassette gehabt. Fand ich sehr spannend.
Ja, ich müsste mich mal mit Jules Verne beschäftigen. Irgendwie.
Kann man machen.
Die Nautilus als U-Boot-Namen, das gab es übrigens auch schon vor Jules Verne. Also die Nautilus oder Nautilä sind eigentlich Meereslebewesen. Das sind so Kopffüßer, sowas wie Tintenfische, aber halt nicht Tintenfische, sondern Nautilidae, eine andere Art.
Mhm.
Aber deswegen wurden schon relativ früh U-Boote danach benannt. Schon ab dem Jahr 1800.
Ach krass.
Jules Verne hat ja erst Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben.
Mhm. Genau. Witzig.
Book wird tatsächlich identifiziert, nachdem er seinen Namen sagt und bekommt Zugang zu Sanctuary 4. Die haben also offenbar eine Reihe von Zufluchtsorten.
Mhm.
Es wird sich zeigen, ob das nur für die bedrohten Tierarten ist oder auch für Menschen. Ne?
Mhm.
Wir wissen das noch nicht so genau. Es war auf jeden Fall bitter nötig, nach diesem dystopisch abstoßenden Requiem auch noch einen schönen Ort zu zeigen. Ne? Und den sehen wir dann auch mit Sanctuary 4.
Ja, ein sehr schöner Ort, ja.
Die Transwürmer tummeln sich im Wasser in einem großen See und scheinen sehr, sehr happy zu sein. Und ja. Burnham steht mit Book und so ein paar Leuten, die dieselben Klamotten wie Book anhaben, am Rand des Sees. Und Book sagt dann auch so ein paar Worte auf irgendeiner fremden Sprache.
Und es erinnert ihn alles an seine Heimatwelt. Ehrlich gesagt möchte ich da nicht leben mit diesen Würmern.
Naja, gut, also der Planet erinnert ihn daran, ne? Nicht unbedingt die Würmer, oder?
Ich dachte jetzt, das wäre das ganze Paket irgendwie.
Mhm. Also erstmal freut er sich natürlich, weil diese Transwürmer offensichtlich in dem See auch gezüchtet werden können.
Mhm.
Also das heißt, die Spezies könnte dann überleben. Aber Book sagt dann ja, also ich meine wirklich, dass er sagt, dass dieser Planet, dass sein Planet so aussah wie das Sanctuary und nicht unbedingt mit den Würmern. Mhm. Aber es ist ja egal.
Ja.
Er musste auf jeden Fall seinen Planeten zurücklassen.
Ja. Was und, dafür spricht, dass er vielleicht zumindest kein Mensch ist, der auf der Erde gewohnt hat.
Ja gut, aber Menschen sind ja wahrscheinlich mittlerweile überall angesiedelt. Ne?
Also ich glaube, es ist eine andere Spezies.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Burnham sagt dann auch, ja, ich musste auch ein paar Sachen zurücklassen, 39 Jahre zum Beispiel, um eine Zukunft zu gewährleisten. Und zwar nicht die Zukunft, sondern irgendeine Zukunft.
Und Buck sagt
da
danke.
Ist dann Buck offensichtlich, genau, er sagt dann danke.
Danke, ja, sehr nett.
War nett von dir. Und sie bedauert dann an der Stelle auch nochmal, dass sie die Discovery nicht finden kann.
Hm.
Aber... Ein großes Aber. Buck kennt vielleicht jemanden, der Rat weiß. Und diesen jemanden haben wir auch schon gesehen.
Yep.
Der sitzt nämlich in einer alten Föderations-Relay-Station, die jetzt ein Wegpunkt für Kuriere ist. Mhm. Und auch dort gab es einen Reaktorbruch, deswegen wird die wahrscheinlich auch nicht mehr groß angeflogen.
Mhm.
In dem Büro, welches wir aus der ersten Szene kennen, begrüßt sie der liebe Herr namens... Und das habe ich wirklich nicht verstanden. Und ich bin froh, dass es tatsächlich schon englische Reviews gibt, wo ich das nachlesen konnte. Aditya Sahil.
Mhm.
Aditya Sahil. Keine Ahnung.
Ja.
So. Keine Ahnung. Einfach nicht unser Kulturkreis. Also jetzt irgendwie einen indischen Namen aus dem Gebrabbel von
englischen
oder ihr rauszuhören.
Genau. Ja, ja. Amerikanischem Slang, ja.
Er sagt auf jeden Fall, Welcome to Starfleet, mit schönem indischen Akzent in Englisch. Hat mir sehr gut gefallen.
Mhm.
Aditya Sahil wird von Adil Hussein gespielt, mhm. Habe ich eben schon mal gesagt. Das ist ein sehr bekannter Bollywood-Darsteller, ein sehr, sehr bekannter Bollywood-Darsteller.
Ach echt? Geil, okay. Ja. Man kam das Gesicht auch irgendwie ganz bekannt vor, ohne dass ich jemals Bollywood-Filme gesehen habe.
Er hat aber auch tatsächlich amerikanisch noch nicht so viel gemacht, aber ist wohl in Bollywood wirklich... Also, ein richtig, richtig großer Filmstar.
Mhm.
Sie stellt sich mit Namen und Rang vor, das ist ja ihr Mantra in dieser Folge, muss man sagen.
Mhm.
Und dann ist er sehr aufgeregt.
Mhm.
Wir wissen ja warum. Ne?
Ja.
Er sitzt halt seit 40 Jahren in dieser Station.
Das erzählt
aber erst später.
Sie, ja.
Genau. Sie lässt dann erstmal die Discovery suchen. Aber in einem Radius von 600 Lichtjahren sagt Sahil, gibt es nur zwei Föderationsschiffe.
Mhm.
Schwierige Größenangabe.
600 Lichtjahre.
Ja. Ja. Ich habe jetzt mit Hilfe von so ein paar Star Trek-Experten in unserer Schattenredaktion versucht herauszufinden, wie viel denn 600 Lichtjahre sind.
Mhm.
Also, laut Larry Nemeczeks Sternenatlas wäre das die gesamte bekannte Galaxie mit ihren 4 Quadranten.
Ups. Ja. Hm.
So, dem widersprechen aber Autoren der Serie, deswegen müssen wir das nochmal in Zweifel ziehen. Mhm. Also, die widersprechen mal in die eine, mal in die andere Richtung. Also, laut dem Fürsorger ist die Voyager 75.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. So. Das widerspricht natürlich vehement dem, was Larry Nemeczek im Sternenatlas sagt.
Definitiv. Das sind ja vollständig unterschiedliche Größenordnungen.
Wenn du dich an unsere Lieblingsfolge Valiant bei DS9 erinnerst, mhm. Da ist der Umfang der gesamten Föderation maximal 586 Lichtjahre. Das wiederum wäre schon wieder eher Nemeczek-Style, beziehungsweise ja so ein bisschen zumindest in diese Richtung. Ne?
Ja.
So. Laut First Contact hat die Föderation 8000 Lichtjahre Fläche. So. Das wären dann sogar nur 90 mal 90 Lichtjahre, wenn die Föderation quadratisch wäre. Also ist ja natürlich nicht, aber ja. So ungefähr. Ne?
Mhm.
So. Die offizielle Star Trek-Enzyklopädie spricht von 10.000 Lichtjahren Ausdehnung. Könnte man auch als Fläche interpretieren, dann wären es 100 mal 100 Lichtjahre. Mhm. Also auch
schwierig.
Sehr, sehr wenig.
Ja.
Ne? Wenn man das als Radius interpretiert, diese Ausdehnung, dann würde es wieder zu Voyager passen. Ne? Also dann wären die Föderation wäre 10.000 Lichtjahre und die Voyager ist halt 75.000 Lichtjahre entfernt. Das passt.
Mhm. Ne? So. Mhm. Stimmt.
Alles in allem, man weiß es nicht so richtig. Also irgendwie sind die Aussagen so sehr, sehr unterschiedlich.
Und deswegen muss man es vielleicht dann auch nochmal erklären oder muss es in der Folge dann quasi nochmal erklärt werden, was das jetzt eigentlich bedeutet, 600 Lichtjahre. Es wird ja dann quasi nochmal zumindest festgemacht.
Ja, aber auch schwierig. Ne? Also der sagt dann, ja, die Scan-Entfernung sind 30 Sektoren.
Mhm.
So, ein Sektor hat laut Nemeczek 15 Lichtjahre Durchmesser. Also 7 Lichtjahre Radius. Und 30 Sektoren wären 450 Lichtjahre. So.
Mhm.
Das würde dann wiederum zu diesem 600 Lichtjahre passen, was er am Anfang sagt, aber 30 Sektoren wären auch schon alle Quadranten bei Lichtcheck.
So. Oh Mann, ja.
Also, um nochmal zu sagen, Larry Nemeczek nennt sich auch, beziehungsweise wird genannt Dr. Trek, also der ist so der Star Trek, der größte Star Trek-Experte, den es wahrscheinlich auf diesem Planeten gibt. Ja. Und der hat die Sternatlanten geschrieben und so.
Ja.
Also mit so Leuten wie Michael Okuda natürlich. Nemeczek müsste eigentlich wissen, wovon er redet. Deswegen ist es schon spannend, was da gesagt wird.
Ja.
Wir akzeptieren jetzt mal, dass die unmittelbar anstehenden oder angrenzenden Sektoren sind diese 30 und dass Sektoren offensichtlich was etwas Kleineres sind.
Ja.
So. Müssen wir jetzt an dieser Stelle mal so schlucken. Burnham fragt dann nämlich nach den anderen Sektoren.
Hm.
So, dass er die mal scannen soll. Aber er sagt, nee, bis dahin kann ich nicht funken, weil es schon seit Jahrzehnten keine Langstreckensensoren mehr gibt.
Also zumindest bei ihm nicht, ne? Und er geht davon aus, wenn es sie bei ihm nicht gibt, dann gibt sie wahrscheinlich auch nirgendwo anders.
Genau. Könnte mit zwei Sachen zu tun haben. Einerseits, dass die Gorn den Subraum beschädigt haben.
Hm.
Wenn alle Relais explodiert sind, ne, dann ist es natürlich auch schwierig mit den Langstreckensensoren.
Stimmt.
Weil diese Sensoren liefen ja immer über diese Langstreckenrelais.
Mhm.
Keine Ahnung. Er wundert sich auf jeden Fall, dass sie das alles nicht weiß. Ne? Und dann muss sie sich mal wieder erklären.
Mhm.
Und drückt dann auch die Hoffnung aus, dass die Discovery irgendwo außerhalb der Com-Reichweite ist.
Mhm.
Gut. Sahil ist leider Realist und führt dann auch mal die Regeln der temporalen Mechanik an. Ne?
Mhm.
So. Die muss Burnham eigentlich kennen. Also gut. DS9 war 200 Jahre nach Burnham, aber da wird gesagt, dass das ein Grundkurs an der Akademie ist. Ne? In Trials and Tribulations, mhm. die Last mit den Tribbles, wird gesagt, ja, temporale Mechanik lernt man an der Akademie im Grundkurs.
Ja.
Aber wenn er das so sagt, klingt das auch so ein bisschen nach City on the Edge of Forever. Da hat Spock sowas Ähnliches gesagt. Ne? Der hatte irgendwie gesagt, ja, laut temporaler Mechanik kann es sein, dass der sofort gleich durch diese, also direkt nach euch durch diese Pforte kommt. Oder erst in 1000 Jahren.
Mhm.
Ne? Und das führt er hier auch an und Burnham weiß das auch. Ne?
Ja.
Und vollständigt quasi seinen Satz. Ne?
Ja.
Es wirft sie trotzdem aus der Bahn, weil ihr klar wird, dass die Discovery, wenn sie dann nicht in einem anderen Sektor ist, halt auch in 1000 Jahren erst ankommen könnte.
Ja. Bitter.
Sehr, sehr bitter.
Mhm. Ja,
was
vor allen Dingen.
Da noch?
Genau, und da stehst du halt vor der Entscheidung. Also oder irgendwann kommst du dann zwangsläufig an den Punkt, wo du sagen musst, irgendwie höre ich jetzt auf zu suchen. Also wie lange suche ich denn jetzt und wo suche ich? Und ja, suche ich jetzt 5 Jahre? Suche ich 2 Jahre? Suche ich 10 Jahre? Höre ich irgendwann auf zu suchen und fange einfach ein neues Leben an und suche mir irgendeine andere Identität? So,
mhm.
Also es ist ja ganz schön schwierig, weil du ja überhaupt null Gewissheit hast, ne?
Und da finde ich, ist dieses Treffen zwischen Sahil und Burnham ein sehr, sehr schöner Move. Weil man erst das Gefühl hat, Burnham gibt diesem Mann jetzt unfassbar Hoffnung.
Hm?
Aber im Endeffekt ist es dann ja auch dieser Typ, der Burnham Hoffnung gibt. Weil er sagt ja, hör mal, ich verrate dir ein Geheimnis, ich bin überhaupt nicht beauftragt, eigentlich gehöre ich gar nicht mehr zur Sternflotte. Mein Vater war beauftragt und mein Großvater.
Ja.
Aber ich mache hier seit 40 Jahren Dienst in der Station, ohne dass jemals irgendwas passiert ist. Und eigentlich bin ich auch nicht beauftragt worden.
Ja.
Übrigens 40 Jahre, ne? Wie bei Battlestar Galactica. Ne? Aber gut.
Echt?
Aber im Hinterkopf. Ja, das waren auch 40 Jahre.
Ja, richtig.
Aber er sagt, ich hatte immer die Hoffnung, dass jemals kommen würde. Und da droppt er dann in den Episodentitel, die Hoffnung sind Sie, Commander Burnham.
Mhm.
Und er sagt jetzt, was kann ich denn gegen Bedeutungslosigkeit setzen? Hoffnung.
Hm.
Und damit gibt der Burnham natürlich ein Angebot. Ne?
Klar.
Das einzige Angebot, was man hier gegen Bedeutungslosigkeit setzen kann, ist Hoffnung zu haben.
Und spätestens da kann man sich die Frage stellen, wie viele Idealisten passen eigentlich in eine Star Trek-Folge?
Naja.
Ja.
Na gut, aber das ist halt auch die Welt, die diese Idealisten triggert.
Ne? Ja. Ja, klar.
Burnham setzt ihn dann ein. Ne? Sie setzt ihn offiziell als Acting Communications Officer ein, weil sie ja die Vorgesetzte ist quasi, ne? Wenn er niemals einen Rang hatte.
Klar.
Und er bittet Burnham dann in ihrer offiziellen Funktion als Commander eine Flagge zu hissen, die letzte Flagge der Föderation.
Hm.
Und sie hieß die auch. Mhm. 6 Sterne, 2 große und 4 kleine. Mhm. Wofür die wohl stehen?
Kein Schwein weiß es.
Erde, Vulkan. Hm.
Und ein bisschen Kleinkram.
Betaset. Wir werden sehen.
Trill.
Und Trill.
Ja.
Genau. Ja, und die beiden versprechen sich dann, dass sie jemanden finden werden, wenn jemand da draußen ist. Hm. Und damit endet diese erste Folge der dritten Staffel Star Trek Discovery.
Oh nein, komm, erzähl noch ein bisschen weiter, ist so schön.
Sebastian, ich verrate dir nur ein Geheimnis.
Ja.
Genau wie Sahil Burnham ein Geheimnis verraten hat.
Wir können gleich sofort weiter gucken, oh, du hast recht.
Die kommen da mal ganz schnell Fazit jetzt hier, aber ganz schnell. Ich muss weg.
Ich fangen wir an, ja?
Ja, bitte.
Ich bin nämlich sehr gespannt, was du von dieser Folge hältst. Und möchte. Ja, nee, ich. Ja. Also, Discovery nimmt sich wirklich unfassbar viel Zeit hier. Und ich muss sagen, ich finde das richtig gut. Mhm. Uns wird hier quasi jetzt ein dritter Pilot gezeigt, finde ich. Also, na, ein dritter Pilot nach quasi dem allerersten, ne, wie hieß die Folge nochmal?
Battle at the Binary Restars.
Nee, das war die zweite.
Was?
Das war die zweite.
Echt? Hä?
Ja, die allererste Folge Discovery. Die allererste Folge Discovery hieß anders. Oh Gott, das ist schlecht.
Was ist denn da los?
Ja, mein Kopf. The Vulcan Hello.
Ach so, natürlich. Klar.
Die zweite war bei Battle at the Binary Stars.
I'm sorry for that.
Also, das war ja quasi der erste Pilot. Und der zweite Pilot war dann wahrscheinlich Context is for Kings, wo dann die Discovery eingeführt wurde.
Ja.
Nach Battle at the Binary Stars ist das hier auch erst die zweite Episode, in der die Discovery überhaupt nicht vorkommt. Ne? Also, beziehungsweise nein, das ist die dritte. Aber nach Battle at the Binary Stars ist es die erste quasi. Mhm. Also dritter Pilot, weil Discovery ja jetzt endlich seine eigene Geschichte erzählen kann. Ne? Kein Krieg mehr zwischen den Klingonen und Föderation, den wir von früher kannten.
Ja.
Kein Spiegeluniversum mehr, das wir von früher kannten.
Ja.
Keine TOS-Charaktere mehr, die wir von früher kannten.
Ja.
Keine komische KI mehr, die wir zwar nicht von früher kannten, aber die alles da gewesen bedroht hatten, deswegen alle Probleme auf einen Haufen geschmissen hat und gesagt hat, so, jetzt beschäftigt sich euch bitte mit mir. So, ne? Es geht jetzt um was komplett Neues, ohne den Kanon beachten zu müssen. Und das haben ja auch die Schreiber gesagt, das war es ein bisschen auch unser Ziel. Ne? Wir wollen jetzt nicht mehr den Kanon beachten, wir wollen jetzt mal was ganz Neues schaffen. Und ich finde, wir brauchen Zeit, um in diese neue Welt eingeführt zu werden. Und ich finde es super, dass sie sich die Zeit hier nehmen.
Mhm.
So. Ich finde, dass die Folge Schwächen hat. Diese Slapstick-Verhör-Dudes sind für mich problematisch. Und dieser Marktplatz allgemein war irgendwie chaotisch. Aber vielleicht ist das genau das, was sie zeigen wollten. Ne? Dass unsere alten Regeln hier nicht mehr funktionieren und wir jetzt uns darauf einlassen müssen, dass es irgendwie neue Regeln gibt. Und ich finde, philosophisch gesehen tobt sich Discovery jetzt genau dort aus, wo Picard sich eben so bewegt hat, nämlich im Existenzialismus. Also was macht man mit einer Welt ohne erkennbaren Werte?
Mhm. Ne?
Man kann nichts anderes machen, als Werte zu setzen. Book mit seiner Empathie gegenüber aussterbenden Tierarten, Sail mit seinem starken Glauben an die Föderation und seine Selbstopferung, Aufopferung für die Sache. Und Michael muss dann halt was finden, was die dann gegen die Bedeutungslosigkeit setzen soll.
Hm.
In Amerika überschlagen sie sich gerade mit Lobpreisungen über diese erste Folge. Sie sagen auch jetzt schon mehrere Portale wie TrekCore oder Den of Geek oder sowas schreiben, Discovery war nie besser, Discovery hat sich endlich gefunden, jetzt können wir endlich anfangen, Discovery zu gucken. Das weiß ich nicht, weil ich zum Beispiel an Obel for Charon, wisst ihr alle, schon ziemlich super fand und vieles in der ersten Staffel auch wirklich toll fand. Aber ich bin immer zufriedener, je länger ich über die Folge nachdenke.
Mhm.
So. Und gleichzeitig bin ich mir sicher, dass die deutsche Kritik die Serie zerreißen wird nach dieser Folge.
Aber das ist auch irgendwie, keine Ahnung, alles andere wäre nicht erwartungskonform.
Ja. Mhm. Ja, aber es ist auch wirklich, also weiter entfernt von TNG kann man so als Star Trek-Serie eigentlich nicht sein. Und deswegen ist das jetzt wirklich erwartungskonform, dass es in Deutschland sehr, 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 sehr große negative Kritik gegen diese Folge geben wird. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, je länger ich über diese Folge nachdenke, und ich glaube, dass wir uns auf einem richtig guten Weg befinden. Und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr gut, dass man hier nicht sich mit allem überschlägt oder so, sondern wirklich sich Zeit nimmt, uns in diese völlig fremde Welt einzuführen als Beobachter. Hm. Weil Burnham ja auch als Beobachterin auftritt.
Voll, naja.
Ja, genau. So, das ist mein Fazit. Hm.
Kann ich vieles mit anfangen? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also tatsächlich, ich hab mich total wohlgefühlt, und wir haben ja eben gesagt am Anfang, dass wir vielleicht ja gleich nochmal drüber reden können, woran das liegt, dass wir uns irgendwie am Anfang schon irgendwie wieder wohl und zu Hause gefühlt haben, weil am Ende ist es ja doch eine ganz andere Serie, die wir ja gerade so gucken. Klar hat Discovery irgendwie von Anfang an Dinge anders gemacht, aber das, was wir jetzt ja in dieser ersten Folge jetzt sehen, hat ja überhaupt nichts mehr mit Raumschiff, mit Föderation, mit Rang, mit Replikatoren, mit so. Also es ist ja ein komplett anderes Szenario, was uns hier präsentiert wird. Und trotzdem ist es irgendwie Star Trek, und das finde ich total spannend. Es ist teilweise irgendwie ein James Bond Film. So, du darfst vielleicht auch nicht zu lange drüber nachdenken, auch nicht über die Moralfrage am Ende. Aber wir befinden uns halt in einer moralisch verkommenen Welt, offensichtlich. Ich glaube, das ist genau das, was man uns zeigen wollte da in Sin City, dieses Requiem.
Aber nicht Stardust City. Ne?
Nicht Stardust City, genau. und das finde ich, im Gegensatz zu Stardust City, finde ich das alles okay und nachvollziehbar. Also die Handlungen finde ich okay und nachvollziehbar. Es ist halt ein Action-Part, und dass da irgendwie Leute bei draufgehen, die versuchen, unsere Protagonisten das Leben zu nehmen, das fand ich irgendwie, da habe ich mich nicht dran gestört. Ich finde, es war echt, für mich hat es Kinoqualitäten, sowohl das Visuelle, also ich fand es wirklich überragend gut anzugucken, als schon auch so die Story, ne? Also das war irgendwie Popcorn-Kino, so. Ich finde, da muss jetzt auch so ein bisschen nach diesen, diesen existenzialistischen Bezügen, die du gerade angesprochen hast, ne, also zu diesem Thema, zu so einer Art Metaebene, muss jetzt noch ein bisschen mehr hinzukommen. Also sie können dieses Popcorn-Kino, finde ich, jetzt nicht eine ganze Staffel über machen, so für meinen Geschmack. Also da muss jetzt irgendwie noch so ein bisschen mehr Substanz ran. Aber du hast ja recht, wenn man möchte, kann man die Substanz ja schon rauslesen, und vermutlich wird sie noch so ein bisschen deeper werden. Aber ich finde vor allem, das, was du mit Ruhe oder mit Zeit gerade beschrieben hast, was das Szenario angeht, mich hat total gefreut, so viel Zeit mit Michael zu verbringen und auch jetzt hier die Reise von Michael so ein bisschen begleiten zu können. Und es ist ja eine Reise, also sie hat einen scheiß Tag, sagt sie, aber Das ist ja schon, wenn du dir am Anfang der Serie, der Folge anguckst, wo sie ist und wo sie am Ende der Folge ist. Ich finde, diesen Weg mit ihr zu begehen, das hat mega viel Spaß gemacht, und ich habe Sonequa Martin-Green wahnsinnig gerne zugeguckt, und ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen. Jetzt ist es so ein bisschen Rechtfertigung von Kritik, die ich noch nicht gehört habe. Ich könnte es nicht verstehen, wenn sich jetzt Leute irgendwie über die Rolle aufregen, weil früher wurde sich ja viel über die Rolle aufgeregt. Ich finde, sie ist ja auf einer perfekten Heldenreise unterwegs, und es hat mir total viel Spaß gemacht, diese Figur dabei zu beobachten. Ich habe gar nicht so viel Kritik an dieser ersten Folge. Du hast schon eingeatmet, du darfst sofort Bezug nehmen.
Ja, alles gut, mach weiter.
Ich habe gar nicht so viel Kritik an dieser ersten Folge, weil sie mich wirklich reingezogen hat, und ich war drin und ich habe Spaß gehabt, und ich habe nur an zwei, drei Stellen nochmal zurückgespult, weil ich irgendwie nicht genau verstanden habe, was einer gesagt hat. So, aber generell war ich mittendrin, und mehr kann ich mir eigentlich nicht wünschen. Und ja, du hast recht, das ist was ganz anderes als das, was wir von Star Trek bisher gesehen haben. Aber auch gerade das macht irgendwie Spaß. Und es ist trotzdem, fühlt es sich nach Star Trek an. Und
ich bin gerne in dieser Welt unterwegs gewesen und mich haben auch dieses hier, dieses Duo, was dich gestört hat, hat mich jetzt nicht weiter gestört. Das war jetzt irgendwie diese ganzen Action-Szenen. Du weißt ja, ich bin jetzt nicht der totale Mega-Action-Szenen-Freund. Mhm. Das, was da in Requiem passiert ist, das war so, pff, ja, I don't care, da kann man auch irgendwie keine, also das kann für mich noch kompakter sein. Die Szene mit dem Transporter fand ich dann irgendwie wieder ganz witzig, so. Aber das sind so Sachen, die ich irgendwie nicht dringend brauche. Es gab für mich tiefere und coolere Momente, aber davon hatte die erste Folge auch genug. Also ich finde, das Setting ist mega spannend und bin sehr gespannt darauf, was sie daraus jetzt machen in den nächsten Folgen.
Ja. Wo ich eben so eingeatmet habe, war der schauspielerische Aspekt, den du kurz angesprochen hast.
Ja.
Ich kann ja schon lange nicht verstehen, dass Burnham da so gerade in der deutschen Kritik so ein bisschen negativ betrachtet wird, also beziehungsweise zu Nico Martin Green.
Ja.
Aber ich lasse jedem natürlich an der Stelle seine Meinung. Ich finde nur, so eine Folge, und das ist das andere Pferd, über das ich das aufzäumen will, das ist völlig falsches Bild. So,
zäum du mal
so eine Pferde Folge. Auf. So eine Folge kannst du natürlich mit Schauspielern wie Sonequa Martin Green und jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Den habe ich leider noch nicht drauf. Entschuldigung. Wie heißt er denn noch? David Ajala.
David Ajala.
Genau. Ja. Genau. Mit den beiden kannst du so eine Folge machen, denn es war ja im Prinzip eine Zwei-Mann-Folge.
Ja.
Ne? Und die tragen so eine Folge.
Voll, hm? Ja.
Die alten Serien arbeiten mit dem Prinzip, dass sie es auf viele Köpfe verteilen. Ne? Mhm. Das sind Ensemble-Serien und das ist auch wichtig und das ist auch gut.
Ja.
Und das machen sie aus dem Zeitgeist heraus. Das machen sie aber auch, weil es natürlich notwendig ist, weil es alles nicht so überragende Schauspieler sind. Mit Ausnahmen natürlich, ne? Patrick Stewart und whatever, ne?
Ja.
Avery Brooks und sowas.
Ne? Ja, ja, auf jeden
Fall. Es gibt natürlich tolle Schauspieler in den alten Serien, aber wirklich, dass du Folgen, dass du Schauspieler hast, die eine Folge wirklich so tragen können, weil sie auch in einer Folge so viele verschiedene Emotionen spielen können. Ne? Also was Burnham hier alles für Emotionen zeigt, ne? Von unglaublichem Jubel bis absoluter Verzweiflung bis Albernheit bis alles, ne? Und das alles in einer Episode anzubringen, das musst du erstmal spielen können. Ja. So. Und dementsprechend, natürlich, wir sind kein totaler Experte für Schauspiel oder sowas, aber ich glaube einfach, dass sowas, so eine Episode wäre jetzt mit Jonathan Frakes nicht möglich gewesen. Hm. So sehr ich ihn liebe. So.
Ja.
Ich bin der größte Jonathan Frakes-Fan der Welt, aber trotzdem, also er hätte das nicht tragen können.
Hm.
Und er. Deswegen, das ist schon stark, was Sonequa, Martin Green und David Ajala hier spielen. Ja, so.
Und gerade hier, finde ich, sind auch die deepen Momente zu verdanken. Ne? Also wie gesagt, ich brauche jetzt keine 10 Folgen lang Popcorn-Kino. Das war jetzt okay für den Moment. So, ne? Und es gab ja auch viele, wirklich viele ruhige Szenen. So, ne? Aber die Momente, die mich bekommen haben emotional, und das waren für mich auch Star Trek-Momente am Ende, ne, das waren die, wo Sonequa Martin Green wirklich geglänzt hat. Und das ist dann zum Beispiel irgendwie die Szene in der Relaisstation, ne, wo ich mehrfach feuchte Augen hatte, weil es einfach so, keine Ahnung, es bewegt, hat mich bewegt, so, ne? Und es hat mich auch bewegt, weil es Star Trek ist oder weil es da halt um das geht, worum es in Star Trek nun mal geht, so, ne?
Ja. Ja, ja, ja. Okay. Also wir sehen, unsere Daumen gehen nach oben.
Ne? Jo.
Und ich freue mich tierisch auf die nächste Folge. Die nächste Folge, die denn da heißt...
Far from home. Nochmal von Olatunde Us. Ich kann es nicht. Us und Samdala.
Genau. Geschrieben von Alan McElroy, Chris Silvestri und Anthony Maranville. Die alle auch schon in der zweiten Staffel für Star Trek gearbeitet haben.
Ich sehe gerade, dass die dritte Folge von Jonathan Frakes gemacht wird, also directed ist. Ist ja aufregend.
Ja, ist doch sehr schön, oder?
Aufregend.
Und von Bo-Young Kim und Erica Lippold geschrieben worden. Das heißt, das sind ja die Kelpianer-Experten. Das heißt, wir werden da zurück nach Kamina gehen.
Oder nach Pavo. Ja.
Steile These, steile These. So. Das heißt, wir hören euch nächste Woche. Wir hören euch.
Wir hören euch nächste Woche wieder. Ja. Wer auch immer.
Wen ihr hört uns hoffentlich nächste Woche wieder. Dann mit einem kleinen Feedback-Blog vor der Folge, wenn ihr denn dann relativ bald nach dem Hören unserer Folge Feedback hinterlasst. Ja. Denn es ist durchaus möglich, dass wir unsere nächste Folge schon an diesem Wochenende aufnehmen.
Und ihr könnt euch auch in unserer nächsten Folge hören, wenn ihr denn zum Beispiel Audio-Feedback geben möchtet. Das könnt ihr auf verschiedenen Wegen tun.
Ganz schnell.
Achso, soll ich drücken oder was? Soll ich drücken?
Nein, aber die Menschen sollen es ganz schnell machen, damit wir das noch hören können.
Ich dachte, ich soll schnell drücken, damit du die nächste Folge gucken kannst.
Ja, drück mal schnell.
Diskussionen zu Folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Und sind vor allen Dingen auch darauf gespannt, was ihr denn jetzt von dieser ersten Folge natürlich gehalten habt und ob ihr ähnlich positiv in diese Zukunft dieser dritten Staffel schaut oder ob ihr weiterhin vorsichtig skeptisch seid, weil es gab durchaus ja auch so ein paar, wobei dein Instagram-Bild ja wirklich sehr, sehr positiv war. Auf Twitter gab es so ein paar Leute, die gesagt haben, so mal gucken, ob das was wird. Ne? Mhm. Ja. Und gerade von euch würde ich gerne mal hören, was ihr denn jetzt denkt.
Ja, und auch wenn ihr wahrscheinlich während meines Fazits eben schon ein bisschen abgeschaltet habt, ich möchte nur mal sagen, jede Haltung zu dieser Episode und allgemein zu dieser Staffel ist berechtigt. So.
Absolut.
Und wenn ihr Discovery hasst und es nur noch Hate-watcht, weil es sowieso Star Trek ist und ihr es sowieso guckt, dann hat das seine Berechtigung, weil so eine Serie auf verschiedene Leute verschieden wirken kann. Und dementsprechend traut euch gerne auch den Rant der Woche abzusetzen oder sowas. Wir werden das in der entsprechenden Kategorie hier dann auch gerne würdigen. Aber vielleicht ein differenziertes Bild ist natürlich immer ein besseres Bild. Ich weiß aber auch uns wird sehr oft vorgeworfen, dass wir nicht differenziert beurteilen. Würde ich immer abstreiten, aber gut, das ist auch oft eine Frage der Perspektive.
Und der Wahrnehmung, genau. Und es ist ja auch spannend. Also, ne, also es ist ja auch spannend, irgendwie, wenn ihr jetzt irgendwie das Gefühl habt, das wird nichts oder das ist nicht mein Star Trek. Nein, ne, also fair enough, lasst uns drüber reden. Und vielleicht können wir ja da irgendwie ins Gespräch kommen und den anderen Aspekt auch nachvollziehen. Auch dafür gibt es diesen Podcast, finde ich, dass wir auch mal über verschiedene Meinungen diskutieren können. Und das heißt ja nicht, dass wenn wir da jetzt erstmal vorsichtig bis euphorisch positiv sind.
vorsichtig bis euphorisch positiv, finde ich schön.
Dass ihr das genauso sehen müsst und dass wir nicht akzeptieren, dass ihr das anders seht. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Danke, Andi, dass du das nochmal angesprochen hast an dieser Stelle.
So, und jetzt schalten wir ab.
Ja.
Und sprechen uns nächste Woche wieder an dieser Stelle. Macht es gut. Ne?
Ja.
Der Himmel ist die Grenze und sowas.
Wow, Sky's the limit. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.